dem Essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die im Normalfall jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte dazu mitbringen. Das Spannende an der Sache ist normalerweise, dass einer nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt.
Aber manchmal gibt es ja ganz wilde Ausreißer, so wie heute wieder.
Ganz wild.
Ganz wild. Manchmal haben wir Sonderfolgen, wo man mit Menschen aus der Gastroszene sprechen, Menschen aus der Weinszene sprechen, die irgendwo da im Umkreis des Ganzen sind, aber halt keine Winzerinnen und Winzer. Und manchmal, mittlerweile haben wir ja sogar schon was im Repertoire diesbezüglich, sprechen nur wir zwar über irgendwas, was uns gerade einfällt. Und dieses Irgendwas, das ist diesmal wieder eine Reise.
Jawohl.
Und diesmal musst du leiden, Michi.
Tja. Ja, stimmt. Endlich ist es wieder eine Reise, würde ich sagen. Endlich kommen wir zur lang angekündigten Frankreich-Reisefolge.
Genau.
Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich bin bereit zu leiden. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht diese Folge auch so an, wie wir die Reisefolge Spanien von meiner Seite angefangen haben. Nämlich, wie planst du so eine Reise? Wie gehst du das an? Weil wir haben damals ja schon diskutiert, dass das ich ein bisschen anders angehe, als du das angehst.
Ja, in manchen Teilen wahrscheinlich.
Genau.
Der erste Punkt bei solchen Reisen ist, also ich und mein Freund, der Thomas, fahren sehr gerne in Europa um. Das machen wir schon seit sehr, sehr langem, auch in Frankreich tatsächlich. Das machen wir seit 2017 haben wir den ersten Frankreich-Roadtrip gemacht. Hm. Und dieses in Europa umfahren, das nimmt ein bisschen andere, also du brauchst ein bisschen andere Rahmenbedingungen, weil wir fahren ganz gern wirklich von Österreich weg, ja, und dann irgendwo hin. Dementsprechend wird einmal geplant nach, was können wir denn als Zwischenstopps machen, wo können wir denn hinschauen und wie kommen wir dann wieder zurück und was macht da alles Sinn. Also das heißt, ich kann nicht klassisch, ich meine, manchmal fliegen wir einfach. Ne? Also
ja,
wenn es zweit ist, dann wird das nichts, aber wir schauen ganz, ganz oft, so ist es, aber wir schauen ganz, ganz oft, dass wir wirklich fahren können und da ist eher der Weg ist das Ziel, die Mentalität, als dieses, wir müssen irgendwo hinkommen und dann sind wir dort für eine Woche oder zwei, sondern es ist vielmehr dieses, was können wir alles am Weg mitnehmen, was kann alles spannend sein. Und ganz wichtige Faktoren neben dem Thema Kulinarik und Wein, die natürlich sowohl für mich als auch für den Thomas essentiell sind, es ist einfach so, das ist schon lange so, ist auch das Thema Geschichte ganz, ganz wichtig, weil der Herr Professor Faust halt, der Thomas ist ein Geschichtelehrer unter anderem und hat Geschichte studiert und ist ein absoluter Nerd, was das angeht und ich liebe das ebenfalls sehr. Also alles, was Richtung einerseits wirklich Kunst und Kultur geht, aber andererseits nur für tiefer Richtung Geschichte geht, ist halt 100% unseres. Also das genießen wir beide sehr und dementsprechend ist natürlich, das ist schon sehr, sehr super, dass wir das beide super finden, weil ich glaube, wenn wir jeweils mit wem zusammen waren, die das nicht ganz so nerdig fanden.
Ganz schwierig.
Das tat, glaube ich, einfach nicht gehen langfristig. Aber so ist das halt ganz, ganz essentieller Faktor, dass wir also diese geschichtlichen Komponenten von wo auch immer wir hinfahren mitnehmen können und teilweise die Reise so ein bisschen ausrichten. Hm. Und in Frankreich war es auch wieder so, dass wir durchaus Stopps so geplant haben, dass sie irgendwelche spezifischen Sachen genauso ausgegangen sind, dass wir halt zu irgendeinem geschichtlichen Punkt hinkommen können. Aber es ist halt so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Der Thomas findet Weingutsbesuche spannend, aber würde er jetzt auf einer eigenen Reise nur Weingutsbesuche einplanen? Nein.
Er würde maximal einen einplanen, wo er einfach die Sachen trinkt.
Ja, genau. Aber freut er sich darüber, dass wir das ab und zu machen können und ist er dann Feuer und Flamme für die Menschen, die dort ihre Sachen erzählen? Ja, dem taugt das natürlich dann voll, wenn wir dort sind. Und so ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Geben und Nehmen da zwischen uns. Ja.
Mhm. Jetzt habe ich natürlich noch mehrere Fragen dazu.
Ja, bitte.
Einerseits einmal, weil du jetzt gesagt hast, die Reise ist das Ziel oder der Weg ist das Ziel.
Yep.
Habt ihr dann trotzdem jetzt bei dieser Reise von Anfang an gesagt, okay, es gibt trotzdem diese eine Region, die das große Ziel ist, das habt ihr schon, oder? Ich habe es nicht wirklich weggeplant von, ich beginne jetzt ich fahre mal zwei Stunden quasi und wo lande ich, sondern ich habe schon wirklich gesagt, okay, dort wollen wir hier und dann habt ihr geschaut, was am Weg ist. Ne?
Ja, ganz genau. Wir schauen schon immer, wo, in welche Region wir wollen. Hm. Also wir haben von Frankreich mittlerweile echt schon viel abdeckt. Wir haben angefangen 2017 mit Auvergne, Savoyen und Côte d'Azur. Also Provence und dann so ein bisschen Périgord Noir noch mitgenommen. Das war schon, also für den Start in Frankreich ist es ein bisschen wild, weil Auvergne, wer war schon mal in der Auvergne? Wahrscheinlich niemand.
Ja.
Schaut aus wie Schottland da oben. Aber es war halt ein extrem spannendes Eintauchen in die Diversität von Frankreich. Frankreich kann so viel mehr als jetzt nur Côte d'Azur oder nur Normandie, wo wir natürlich auch schon waren. Und wir haben auch die Bretagne schon abgeschlossen, schon das erste Mal bereist. Wir haben Elsass auch schon gemacht, das war super, super cool. Und wir haben ein bisschen überlegt, dieses Jahr, was wollen wir denn grundsätzlich machen? Und es hat einmal wieder, das waren wir 2 Jahre lang unterwegs, das war anders, jetzt hat uns einmal wieder Frankreich gustert. Mhm. Und also ein kleiner Frankreich-Roadtrip mit klar Mann einmal ungefähr 2 Wochen im Normalfall. Und wir haben überlegt, in welche Region wir es bisher noch gar nicht geschafft haben oder welche Ecken uns wirklich noch fehlt von Frankreich. Und die Loire war in dem Fall eine Ecke, die uns noch gefehlt hat. Und die Loire verbindet wiederum diese 2 großen Aspekte, Genussweinkultur und Geschichte. Und ich meine, Perfektion, oder?
Ich würde gerade sagen, eigentlich eher absurd, dass ihr das noch nicht gemacht habt, weil das ist eigentlich fast aufgelegt. Ja.
Ja, aber wir haben beim letzten Mal haben wir tatsächlich auch schon überlegt gehabt, was wir genau machen wollen. Und beim letzten Mal ist es dann die Normandie geworden.
Ja, gut.
Und die Normandie ist natürlich auch eine gute Mischung aus allem. Ne? Also du hast sehr viel historischen Kontext und du hast natürlich extrem viel Genuss. Der Cast da oben, wah. Ja, müssen wir auch mal wieder hin. Es ist schon ziemlich groß. Und dann hast du natürlich alles, was irgendwie an Fisch ist und so weiter da oben. In Perfektion. Alles schön da. Also das ist nach Frankreich kann ich einfach immer und immer wieder fahren. Und natürlich ist es cool, wenn du dann wieder neue Ecken siehst. Also ja, es ist ein bisschen überraschend, dass wir die Loire bisher noch nicht gesehen haben.
Was euch natürlich noch zu einem gewissen Grad einschränkt, was man vielleicht auch dazu erklären muss, ist natürlich die Reisezeit.
Das ist richtig. Das ergibt sich quasi aus meiner ersten Erzählung. Der Thomas ist tatsächlich
das
Lehrer.
Das muss man jetzt mitdenken. Ne?
Der Mann ist Lehrer. Das heißt, wir haben, wenn wir zu zweit wegfahren möchten, sehr, sehr spezifische Reisezeiten. Nicht wenig davon, muss man schon sagen. Die Lehrer haben durchaus ein bisschen frei. Geht schon.
Aber halt aber nicht immer. Sie können sich halt nicht frei nehmen.
Genau. Wir können uns das Ganze nicht ganz so frei einteilen, wie ich das ganz gerne hätte. Und so ist es halt so, dass wir im Sommer nach irgendeiner Destination suchen müssen, die ja wirklich im Sommer geht und nicht im Mai oder im Ende September oder so in der Richtung. Und manchmal tut das halt ein bisschen weh, weil manche Destinationen waren halt cooler Ende September, Anfang Oktober oder halt so Ende April, Anfang Mai. Aber das können wir zu zweit halt einfach nicht machen. Das muss ich halt mit anderen Leuten machen. Aber ja, das schränkt uns natürlich ein bisschen ein. Und das mit Sommer und Europa und um und umfahren hat bis jetzt immer super funktioniert. Aber manchmal denke ich mir schon, Alter, es wird so heiß. Also wir haben jetzt auch in der Loire wieder eine kleine Hitzewelle, beziehungsweise im Burgund war das dann am Schluss, wieder eine kleine Hitzewelle mitgenommen. Spoiler, Leute, wir sind natürlich aufs Burgund heimgefahren, weil das haben wir auch noch nicht abgedeckt das bisher.
Muss man natürlich auch machen. Jetzt möchte ich natürlich noch kurz über das ganze Thema, bevor wir jetzt richtig reingehen in wo wart ihr über, über dieses Thema Autofahren diskutieren. Wie baut ihr das auf? Also welche, was für Etappen schaut ihr euch an? Wie du hast gesagt, ihr schaut euch an, was am Weg liegt.
Genau.
Das kann man ja jetzt in viele Wege sehen, quasi. Ich kann eben sagen, alle 2 Stunden, ich kann sagen, alle 12 Stunden oder alle 20 Stunden quasi, wenn ich es auf die Spitze treiben will. Wie macht ihr das?
Also alle 12 Stunden ist wirklich nicht unser Feuer, aber alle 2 Stunden auch nicht. Es ist so, dass wir im Normalfall schauen, dass wir nicht länger als 8 Stunden fahren müssen am Stück. Aber es ist kein Problem, wenn einmal eine Etappe 8 Stunden ist, wenn wir mal irgendwo hinkommen müssen. Es ist im Normalfall das erste rausgekommen aus Österreich, weil du musst einmal eine Zeit fahren, bis du drüben bist. Ne?
Ja, sicher.
Und im Normalfall ist dieser erste Zwischenstopp dann entweder irgendwo Richtung Elsass oder sowas in Richtung oder halt Richtung, wenn es weiter runter musst, Richtung Schweiz oder so. Oder er ist Richtung Deutschland irgendwo noch. Kommt ein bisschen drauf an, wo es halt hingeht. Aber die 8 Stunden, das ist unsere Grenze. Länger als das wollen wir eigentlich nicht fahren. Das heißt, wir schauen, wenn die reine Fahrtzeit 7,5 Stunden ist, dass es ungefähr bei dem bleibt. Wenn es einmal 8 Stunden ist und du fährst halt 8,5 insgesamt, das geht ja auch noch irgendwie aus, aber danach wird es halt Fahrt. Und das ist so die Grenze für die lange, lange Etappe. Aber das ist im Normalfall nur am Anfang und am Schluss. Und so zwischendrin, ehrlich gesagt, schauen wir schon, dass wir ab und zu mal wirklich auch Tage haben, wo wir nur für Ausflüge unter Anführungszeichen irgendwo hinfahren und ansonsten auch wirklich für 2 oder 3 Nächte an einem Ort sind. Das mag ich persönlich auch super gerne, weil dann habe ich mehr Möglichkeit, die direkte Umgebung so ein bisschen zu erkunden. Und wenn ich nur jeden Tag 2 Stunden irgendwo hin weiterfahre, dann habe ich das nicht so. Dann habe ich nicht so das Gefühl, dass ich wirklich diesen Ort jetzt ordentlich kennengelernt habe. Manchmal machen wir es aber trotzdem. Also es kommt halt ein bisschen darauf an, ja, wo wir hin wollen und wie weit es weg ist. Ne?
Ja, und auch wie spannend natürlich der Ort ist, ob du wirklich sagst, okay, da freut es mich jetzt, da 3 Tage bleiben oder da denke ich mir, puh, das war eh schon schwierig mit Unterkunft finden. Dann
exakt.
Vielleicht eher doch schneller wäre.
Ja, aber dementsprechend sind auch die Unterkünfte ausgesucht. Also ich muss schon sagen, ich bin durchaus anspruchsvoll, was Unterkünfte angeht. Ich organisiere alles. Ne? Also ich plane die Route, ich plane die Orte, ich plane alles, was man irgendwie planen kann, bis zu, wo sind die günstigsten Tankstellenstopps? Also bitte, absolut alles wird hier geplant. Das ist geplant. Schon ein bisschen crazy. Das ist ein bisschen nerdy, aber ich mache das sehr, sehr gerne. Es gibt ein großes Excel-Sheet, da wird alles eingetragen. Und auch so die Sachen, die man sonst nur machen kann, rund um und um, oder Sachen, die man vielleicht beim nächsten Mal machen kann, wenn man da irgendwas einfällt, wo man denkt, ah, das geht jetzt nicht aus. Okay, schreiben wir es einmal fürs nächste Mal auf.
Wirklich, also Listen sind sowieso immer gut.
Listen sind durchaus gut. Also gerade beim Reiseplanen tust du da viel leichter, weil dann weißt du ganz genau, wo hast du schon reserviert. Weil bei manchen Sachen kannst du halt nur reservieren, indem du anrufst und versuchst, Französisch zu reden. Mhm. Und das habe ich dann halt nirgendwo als Bestätigung per E-Mail. Das heißt, ich muss mir das einfach aufgeschrieben haben, ja, wenn ich das einfach vorher mache. Ja.
Das heißt aber auch, es ist im Endeffekt eigentlich alles vorgebucht.
Es ist oder alles irgendwo vorgebucht. Was,
wo du sagst, ja, da haben wir jetzt irgendwie noch ein bisschen so Spielraum gehabt oder so.
Ja, doch. Manchmal, also an Reisetagen, unter Anführungszeichen, wo wir länger fahren, schaue ich, je nachdem, ob wir wirklich was geplant haben an dem Abend, also ob wir spezifisch nur für eine Nacht irgendwo hinfahren oder nicht. Wenn wir mehrere Nächte an dem Ort sind, dann schaue ich, dass ich manchmal an Reisetagen nichts vorbuche am Abend, ja, weil es manchmal so ist, dass wir einfach irgendwo gemütlich ein geiles Baguette snacken wollen, nur spazieren gehen und dann schlafen gehen. Anstatt, ja, dass wir wirklich essen gehen an dem Abend. Und dann ist es nicht vorgebucht. Und manchmal kommt dann halt aber irgendwas daher, wo ich mir denke, ah, das darf mir jetzt schon August sein. Und dann kann ich da kurzfristig schauen, ob da eventuell noch was frei ist. Also es gibt schon Abende, wo kein Essen vorgebucht ist, aber ansonsten der ganze Rest ist fix.
Sehr gut. Jetzt haben wir mal so ein bisschen einen Überblick über, wie ihr das angeht. Jetzt müssen wir natürlich über diese Reiseroute sprechen. Das hast du vorher schon geteasert. Über das Burgund geht es zurück. Hin geht es ja über Deutschland.
Hin ist es in dem Fall über Deutschland gegangen, genau. Ich habe so ein bisschen eben diesen 7,5 bis 8 Stunden Radius mir angeschaut und habe überlegt, wo waren wir denn noch nicht oder wo will ich denn jetzt hin in Deutschland, was sich wirklich auf dieser Reise gut ausgehen wird. Und dann ist mir natürlich das Irori in die Hände gefallen.
Oh ja.
Das ist in der Nähe von Landau in der Südpfalz. Das ist wirklich irgendwo im Nirgendwo. Also das ist eine Dörfe. Ein richtiges Dörfe, da fährst du nicht einfach so hin. Mhm. Und nachdem wir zwar es ja im Februar nicht ins Irori geschafft, stimmt, haben, weil es sich einfach nicht ausgegangen ist von der Route her und auch von der Zeit her, habe ich mir gedacht, so, wenn ich da jetzt einen Tisch kriege, dann fahren wir einfach einen Tag früher weg.
Gell? Man sieht schon, wo
der Reisestart,
liegen, ja.
Der Reisestart ist geplant worden auf Basis von, kriegen wir einen Tisch im Irori an dem Abend oder nicht. Und es hat zum Glück super funktioniert. Und das war der Start der Reise. Also das haben wir die 8 Stunden da hingefahren und dann haben wir kurz ein bisschen Zeit gehabt zum Relaxen. Und dann ist es schon losgegangen mit einem wunderbaren Abendessen. Und ich muss euch sagen, das ist schon einfach ein großartiger Start in so einen Urlaub. Wenn du ankommst irgendwo, in dem Fall kommst du natürlich in, ich glaube, Knittelsheim heißt das, an dieses kleine Dorf und da ist so ein Isenhof heißt da. Ein alter Hof, ich glaube aus dem 16. Jahrhundert plus minus. Also ein paar Jahrhunderte altes Fachwerkshaus. Schon ein bisschen schief an den Ecken, aber irrsinnig schön restauriert, irrsinnig schön hergerichtet. Und du gehst da rein und es ist niedrige Decken natürlich, aber es ist alles gemütlich. Und das ist so richtig, du gehst da rein, du atmest durch, du hast ein wunderschönes Zimmer und ich finde das so, so stark, dass sie Leute gastronomische Konzepte überlegen und alles mitdenken. Nicht nur vielleicht den Restaurantbereich, sondern wirklich alles von vorne bis hinten durchdenken. Und bei Max und Kerstin, die das Irori führen und die in den Isenhof eben gezogen sind, ich glaube 2024 war das, also vor ungefähr einem Jahr, eineinhalb Jahren vielleicht, die haben alles mitgedacht. Die haben sich überlegt, okay, die Gäste, wenn die schon extra zu uns kommen, dann müssen sie eigentlich irgendwo übernachten können. Es ist ein Ehrenhaus, ne? Also sie wohnen da wirklich drinnen, ah, im, okay, Isenhof. Ja. Irgendwo ganz oben sind sie, glaube ich. Also wenn du die kleinsten Treppen quasi nochmal aufgehst, das ist, glaube ich, Ehrenhut da oben. Und im ersten Stock, vielleicht im zweiten, ich glaube nur im ersten Stock, sind ein paar Zimmer. Die kannst du buchen. Das ist so ein gutes Zimmer für quasi kein Geld. Ich glaube, es kostet dann 100 oder sowas in der Richtung pro Nacht, vielleicht 120 oder so. Ich habe nur mehr in Erinnerung, dass ich mir gedacht habe, pro Person? Dann würde es passen. Nein, nicht pro Person. Oh, okay. Also richtig, richtig günstig und voll, voll schön hergerichtet.
Vor
also
allem Kerstin und Max. Für so Gastro richtig günstig.
Ja, ne? Ganz genau.
Weil gerade bei so Sterne-Lokale und sonst, ja, das, ja, hast du halt oft dann das Ding, du kriegst eigentlich ein Schmornzimmer für viel Geld.
300
du,
Euro.
Ja. Du hast eh keine andere Wahl. Ne? Weil du willst nicht dann irgendwie nach vorn, weil du willst trotzdem den Abend genießen, was trinken, yes, können. Das ist dann schon sehr fair.
Genau. Und Kerstin und Max haben sich gedacht, na, gemütliches, also richtig schön hergerichtetes Zimmer. Das sind eine große, du hast da so ein kleines Kücheneck sogar drinnen. Sie machen kein Frühstück in dem Sinne, aber sie richten da ein kleines Frühstückspaket zusammen mit Tee und mit Kaffee zum selber machen, mit so einer Chemex-Strip und so weiter. Also schon ordentlich, ne? Mhm. Und mit selber backenem Brioche von Max. den habe ich gegessen und habe daraufhin einer geschrieben, ob sie nicht eine Bäckerei auch aufmachen können. Literally. Während ich an diesem Frühstückstisch gesessen bin, das war sowas von herrlich. Aber auch das Essen am Abend war toll. Also du kommst dann da runter, bist ein bisschen entspannt und dann setzt du dich in so einer richtigen Fachwerkstube, die aber so ganz viele kleine japanische Anklänge hat, so dekorationstechnisch, das war alles zusammenpasst. Das musst du mal schaffen. Es ist eine absolute Challenge, aber es ist halt nichts von dem kitschigen Japan, das du im Normalfall in Europa kriegst, sondern es sind eigentlich nur diese kleinen Details. Es ist immer dieses Thema Handwerk bei einem im Fokus und das Thema Detailverliebtheit bei einem im Fokus. Nichts davon ist verspült, das muss man auch dazu sagen. Und deswegen passt das, glaube ich, so gut. Weil es alles sehr viel über diese Rohmaterialien geht und das passt so gut in das ganze Ding da rein. Und du setzt dich hin und es ist gemütlich. Und das ist schon herrlich. Und dann kommst du an und die Kerstin sorgt eigentlich dafür, dass der Name Irori auch wirklich eins zu eins umgesetzt wird. Irori heißt sowas wie die japanische traditionelle Feuerstelle, die es früher gegeben hat in alten japanischen Häusern, wo alle zusammengekommen sind und sich gemütlich hingesetzt haben und ein bisschen geredet haben und ein bisschen gegessen haben. Und das ist einfach, das ist die Atmosphäre. Du sitzt dich da hin, es ist alles gemütlich, es fühlt sich alles gut an und die Kerstin schaut, dass es dir gut geht und ich glaube, eine extra Service-Person haben sie noch gehabt. Also sie haben das, glaube ich, zu zweit geschupft heraußen, vielleicht zu dritt. Aber es hat sich einfach alles komplett seamless angefühlt. Also wenn halt Service passt, ja, dann spürst du das nur im positiven Sinne, wenn überhaupt.
Ja, richtig.
Und dann
spürst
halt,
das nur, wenn du das brauchst, ist eigentlich schon wieder wer da.
Genau, so ist es. Und bevor du überhaupt überlegen musst, ist wer da eigentlich. Genau. So ungefähr. Und die Weinkarten ist natürlich auch super. Also die Kerstin weiß schon ganz genau, was sie da aufführt wird. Ich würde nur keine iPad-Karten nehmen. Das ist mein einziges Manko. Da bin ich aus irgendeinem Grund sehr bitchy, was iPad-Weinkarten angeht.
Das passt dazu zu seinem Vibe, finde ich insgesamt halt einfach nicht. Es ist einfacher, es ist natürlich praktischer, das verstehe ich schon als GastronomInnen-Sicht gedacht, natürlich. Du musst halt das Ding nicht jedes Mal neu drucken. Ja. Und das ist, also gerade wenn ich in Restaurants bin, die halt große Weinkarten haben, hochwertige Weinkarten haben, denke ich mir auch oft, puh, das ist halt schon sau viel Kohle, die da reinfließt, weil wenn du das dann echt binden lässt und so, wie das teilweise gemacht wird, ist schon heavy, vor allem wenn du relativ viel wechselnde Positionen hast. Auf der anderen Seite denke ich mir, dann muss ich mal überlegen, wie kann ich das zum Beispiel mit einem hochwertigen Papier, das ich irgendwie halt zusammenbind, whatever, schöner machen, also was kein iPad ist und was kein technisches Gerät ist, weil du willst da runterkommen und eigentlich alles loswerden.
Ja, vor allem bei einer ist alles so durchkonzipiert und so durchdacht, ohne dass sie sich durchdacht anfühlt, also wirklich so dieses effortless, ne? Und dann sticht halt sowas wie so ein iPad-Karten außer.
Na klar.
Aber ich verstehe natürlich die Praktikabilität. Ich verstehe, dass die Kerstin einen großartigen Keller hat, wo halt ganz viele singuläre oder fast Einzelpositionen sind, weil sie halt irgendwas Cooles gekriegt hat. Und ich weiß, dass es sauschwierig macht, dass du da konstant der Karten up-to-date hältst. Also das ist mir vorhin ganz bewusst. Nur in meiner perfekten Welt war das dann irgendein japanisches natürlich. Papier.
Genau.
Aber ich weiß ganz genau, was das für depperte Ansprüche sind. Also. Aber auf jeden Fall, was Inhalt dieser Weinkarte ist, ist natürlich super. Da gibt es absolut gar nichts. Und wir haben uns einiges gefunden gehabt und sind am Schluss aber einfach da mal Champagner geblieben, im Hinblick auf die nächsten Tage quasi. Und das hat dann eigentlich perfekt gepasst. Also einmal Thomas Perceval und geht schon. Richtig, richtig sehr schöne Flaschen. Hat natürlich auch perfekt zu dem ganzen Essen dazu passt, weil du hast ja in dieser, es ist durchaus alles japanisch, aber gleichzeitig sind es auch ganz viele regionale Produkte. Also Kerstin und Max schauen auch drauf, dass sie einfach ganz, ganz, ganz viel regional beziehen, also lokal eigentlich. Ne? Mhm. Also die wissen, wer ihr Erdbeerenmensch ist, die wissen, wer ihr Tomatenmensch ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt Sonderzutaten, die sie dann selber in unzähligen Japanreisen entweder sourcen, also wirklich mitnehmen, direkt von dort, oder halt Beziehungen aufbauen zu den Menschen dort und dann erst was bestellen. Also die wollen das vorher gesehen haben dort.
Yeah.
Und das finde ich so stark. Also die holen sich so viel Inspiration, aber auch so viel Wissen jedes Mal mit von ihren Japanreisen. Schauen wirklich, dass sie im Normalfall dann 2, 3, 4 Wochen bleiben, also richtig lang. Und fahren da auch ins Land aussehen und schauen, dass sie irgendwie eine Konversation betreiben können mit den Leuten und besuchen halt auch dann Keramikmanufakturen, wo halt wirklich nur Keramik auf diese ganz, ganz alte Weise hergestellt wird. Und bestellen sie dann dort ihre Sachen, nachdem sie dort waren. Das ist halt schon cool. Das ist einfach dieser extra Step, den du ganz, ganz oft spürst bei einer. Dass das wirklich sehr viel Leidenschaft ist.
Ja, cool, weil sonst klingt ja so dieser erste Aspekt von, ja passt, wir sind jetzt in Deutschland und haben irgendeine japanisch inspirierte Küche. Klingt ein wenig basic.
Ich habe dieses, also wenn du an Japanisch in Österreich oder Deutschland denkst, dann ist ganz oft Fusion Kitchen und das ist meiner Meinung nach schon lang negativ behaftet. Und das ist halt genau nicht. Ne? Also du hast ganz viel von diesem japanischen Handwerk da drinnen, ganz viel von diesen Gedankengängen und Überlegungen, wie ein Gericht funktioniert. Aber das Ganze ist nicht auf Biegen und Brechen, das muss jetzt japanisch schmecken, ausgerichtet. Es tut es einfach automatisch bis zu einem gewissen Grad, weil du erkennst diese Aspekte wieder. Aber das ist nicht auf, da muss jetzt Sojasauce drin sein, weil sonst schmeckt es nicht japanisch. Yeah. Ne? Weißt du, was ich meine? Und das ist halt das Schöne an der Sache. Also da ist einfach sehr viel Überlegung drin in den Gerichten. Gleichzeitig sind die Gerichte nicht zerdacht in irgendeiner Form. Und halt trotzdem immer wieder mit kleinen Überraschungen dabei. Super saisonal. Das heißt, alles schmeckt da einfach richtig gut. Und alleine schon das. Ne? Das sind halt so Aspekte, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen.
Was war so das eine beste Gericht, um ein bisschen aus dieser Theorie in die Praxis rüberzukommen, weil ich habe jetzt dafür theoretischen Input, aber das jetzt auf ein Gericht umzuwandeln ist trotzdem immer schwierig, finde ich, wenn man jetzt keins rausnimmt.
Für mich war eigentlich gleich am Anfang, also es hat zwei Sachen relativ am Anfang gegeben, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen haben. Einerseits war es Tomate in verschiedenen Variationen und das war einfach so gut, weil das war super, super simpel. Da war von dem Handwerklichen her einiges an japanischen Aspekten dran. Da waren ein paar so geschmackliche Tweaks drinnen, die so ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Aber nichts war irgendwie überbordend, so wir müssen das jetzt auf Japan drucken. Mhm. Also die Tomate in verschiedenen Variationen, das war grün und rot, das war sowas von herrlich. Es war ein Salat, der kein Salat war. Das war so geil. Das war so herrlich. Und das ist halt quasi so ein bisschen diese Quintessenz gewesen von dem, was sie da durchzieht. Dieses, du hast genau die richtigen Zutaten, du weißt genau, wie du mit denen umgehst, du brauchst gar nicht so viel tun, es ist einfach schön.
Und schon viel mit Frische gespült quasi.
Unendlich viel mit Frische gespült, ganz genau. Und dann hat es außerdem noch ein Maisgericht gegeben, was so ein bisschen Smokiness da drinnen gehabt hat. Das war total super. Und ich meine, alles, was Richtung Fisch gegangen ist, da müssen sie natürlich sehr viel überlegen, weil da haben sie ganz andere Möglichkeiten, als sie in Japan haben.
Ja, klar.
Aber auch das haben sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut gespielt. Und generell arbeitet der Max auch jetzt weniger in diesem Sommermenü, das wir gehabt haben, aber grundsätzlich arbeitet er auch sehr gern mit offenem Feuer. Das ist natürlich auch ein klassischer, traditioneller Bestandteil der japanischen Küche. Auch das, glaube ich, total super. Also ich glaube, du kannst da richtig gut im Winter essen, geht so einer. Da ist halt das Ganze einfach ganz anders ausgerichtet, mehr auf das Fermentierte und mehr auf dieses Feuerküche Thema und das ist, glaube ich, auch total super.
Ja, kann ich mir mit diesem ganzen heimeligen Vibe schon gut vorstellen. Ja.
Total. Ich glaube, wenn du da drinnen sitzt, sie haben ja irgendwo so einen Kachelofen, oder nicht Kachelofen, aber so einen Ofen, so ein offenes Feuer in diesem alten Haus drinnen. Ich glaube, das ist richtig, richtig super dann zu dem Zeitpunkt. Ja, Champagner hat natürlich sehr, sehr gut passt zu diesen ganzen frischen Aspekten von dem. Voll. Und trotzdem auch zu dem, ab und zu war ja so ein bisschen, wie schon gesagt, so ein bisschen Räucherthema drinnen und auch zu dem hat es dann gut aber dagegen halten können, weil Perceval hat trotzdem genug Druck. Der fährt schon. Voll, ne? Voll. Und dann hast du den Vorteil, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst.
Sehr schön.
Jetzt habe ich eine halbe Stunde über nur das geredet.
Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte man natürlich noch eine Stunde über das E-Rohre reden. Sehr das gut. Klingt auf jeden Fall also sehr, sehr gut.
Ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren. Ja. Ist das Fazit dieser Sache.
Sehr gut. Na gut. Jetzt waren wir im E-Rohre, sind einmal 8 Stunden gefahren. Jetzt haben wir aber trotzdem noch ein bisschen einen Weg, bis wir an der Loire sind.
Das ist richtig. Und diesen Weg füllen wir mit der Champagne. Sehr gut. Wie im Normalfall immer.
Also, wenn wir schon Champagner getrunken haben, am ersten Abend gehen wir gleich in Champagne.
Das war so ein bisschen ein Vorgriff auf die Champagne. Wir haben gesagt, weißt du was, wir sind ja morgen dort. Trinken wir jetzt schon. Und die Vorfreude war eine große. Also ich bin super, super gerne in der Champagne. Mir ist voll und ganz bewusst, dass das manche Leute gar nicht so schön finden dort. Mhm. Aber es gibt durchaus schöne Ecken dort. Und ich persönlich mag auch die klassische Champagne sehr gerne. Also ich mag Rancin sehr gerne, weil das so eine coole Stadt ist, gerade im Sommer, also das hat einfach einen Vibe, der ist richtig gut. Dieses entspannte draußen sitzen, du hast trotzdem geile Meeresfrüchte, du hast Champagner fucking galore, es ist großartig. Und du, also da kannst du durchaus ein paar Tage verbringen, das ist total super. Und dann kannst du natürlich auch rausfahren und ein bisschen Leute besuchen. In dem Fall haben wir tatsächlich in der Champagne weder Rance besucht, noch irgendwelche Winzerinnen und Winzer, weil es eigentlich ein kürzerer Zwischenstopp war. Ich habe es auch kurz versucht, ob ich irgendwen erreiche, aber das Problem ist halt, wenn du im August irgendwo hinfährst, in Frankreich ist niemand da. Die Leute schreiben zwar sehr, sehr lieb zurück alle, aber sie schreiben da halt, wir sind auf Urlaub, sorry. Und das ist in Ordnung so. Also meine Erwartung war eigentlich, dass wir vielleicht einen Weingutsbesuch hinkriegen, wir haben tatsächlich zwei geschafft, aber muss ja nicht unendlich viel sein. Das Gute ist ja, dass du auch vor Ort Champagner trinken kannst, wenn du nicht beim Winzer bist.
Richtig.
Tja.
Aber das heißt, wie habt ihr den Champagne-Zwischenstopp dann aufgebaut? Wie lange
war das? Wir sind in Troyes gewesen tatsächlich, also in der Süd-Champagne, Côte d'Ivoire. Und da war ich tatsächlich schon einmal im Winter und war im Sommer dort und habe mich durchaus ein bisschen gewundert, wie wenig Leute dort sind. Also das ist echt kein klassischer Urlaubsort. Mhm. Und das, obwohl das Zentrum von Troyes komplett Fachwerk ist. Also das ist quasi wie ein Ableger aus dem Elsass. Es wirkt so, als wärst du wieder im Elsass zurück. Das ist total witzig. Aber das ist doch eher eine Stadt für die Franzosen und weniger so richtig klassische Urlaubsstadt gefühlt.
Sehr schön.
Ja, tatsächlich gar nicht so gestört. Ich bin trotzdem mehr Reims-Fan, es ist einfach so. Ja. Ich finde zwar dieses ganze Fachwerkthema sehr süß, aber in meinem Kopf ist die Champagne was anderes.
Ja, das ist ganz fair. Lustig. Und das erwartest du halt mehr im Elsass und ja. Dann hast du es wieder erledigt. Und jetzt hast du in der Südpfalz schon ein bisschen ja, genau. gehabt.
Habe ich quasi schon abgehackt gehabt, bevor wir überhaupt dort waren. Nein, aber an sich ist das natürlich eine super liebe Stadt. Also ich glaube, das hat so 30.000 Einwohner, vielleicht 40.
Ja, okay.
Es ist nicht unbedingt groß. Aber es ist groß genug, dass es einen Samstagsmarkt hat. Und dementsprechend ja, haben wir natürlich den Samstagsmarkt besucht. Also wir waren insgesamt 2 Nächte dort. Und das Marktbesuchen in Frankreich ist schon etwas, nachdem ich meine Aufenthalte auslege. Sagst du, wie es ist? Also ich schaue schon, dass ich am Samstag dann an irgendeinem Ort bin, wo gefälligst der Markt ist.
Mhm.
Und am besten am Freitag und am Sonntag auch noch. Aber Samstagsmärkte sind die besten. Sowas von herrlich. Du gehst da dann in der Früh raus, es sind noch relativ wenig Leute da und dann, wenn du Richtung Markt gehst, siehst du auf einmal die ganzen alten Ladies mit ihren Einkaufskörben kommen, ganz genau.
Mhm.
Und die ganzen alten Männer mit ihren so Schiebewagen und so weiter, die dann ganz viel so Gemüse einräumen. Es gibt kaum was Schöneres als Märkte, grundsätzlich Märkte, weißt du, ja, mag ich sehr, aber Märkte in Frankreich, next level. Alter, was du da an Produktqualität kriegst, gerade was du da an Käse kriegst.
Ja, logisch.
Dementsprechend haben wir in Troyes ein Airbnb gehabt und kein Hotel, weil ich gewusst habe, Markttag. Brauche ich überhaupt nichts anderes tun, außer in der Früh einfach rausgehen. Der Thomas hat noch geschlafen zu dem Zeitpunkt. Das ist ganz, ganz oft unser Deal, dass er einfach entweder nachkommt oder ich einfach Zeit anbringe. Weil ich finde das sowieso großartig, egal ob ich da jetzt alleine bin oder nicht. Dementsprechend kann er schlafen, wenn er will und wenn nicht, dann nicht. In dem Fall ist er tatsächlich nachgekommen.
Ja,
das hat mir schon sehr gustet. Dann haben wir am Morgen direkt einen Kaffee getrunken, haben uns einfach Zeit zusammengesucht für unser Frühstück. Alles von bis, also ein bisschen Gemüse haben wir mitgenommen, ein bisschen an Schinken haben wir uns mitgenommen. Da habe ich gelernt, wie man Schinken bestellt auf Französisch, mit Hilfe von einem Franzosen, der direkt hinter mir gestanden ist und gesehen hat, ui, die tut sich schwer.
Nichts.
Sie will einen Schinken, aber sie weiß nicht, wie sie einen Schinken will. Dementsprechend Tranches sind sie im Übrigen. Hm. Also du bestellst eine Tranche oder mehrere Tranchen.
Macht Sinn, aber du musst
drauf kommen, dass das Wort ist für, weil du bestellst nicht wirklich ein Gramm, also zumindest dort nicht an dem Markt nicht. Tja. Und ganz viel Käse natürlich auch einkauft. Ist natürlich gefährlich, wenn du nur 2 Nächte an einem Ort bist, aber du isst es schon zusammen, ist gar kein Problem.
Ja, außerdem, ich meine, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kann man das kannst ja auch halbwegs mitnehmen.
Genau, also wir haben das dann auch zum Snack gemacht für die nächsten Tage. Das war eigentlich perfekt. Und ja, nach diesem Samstagmorgen spazieren durch den Markt, das ist recht viel happier werde ich sowieso nicht. Das ist so großartig. Und dann sind wir einfach in Troyes noch ein bisschen mal umgewandert. Wie im Februar dort war, war ja quasi keine Chance, irgendwie die Stadt tatsächlich anzuschauen. Dementsprechend haben wir da jetzt ein bisschen die Chance genutzt. Gibt nicht so viel zum Sehen tatsächlich. Okay. Also es ist jetzt nicht so das, wo du nur wegen der Stadt bleiben würdest. Aber am Abend waren wir dann im Au Crieur de Vin und das ist schon was, weswegen du einen Zwischenstopp in Troyes einplanen kannst. Das ist gleichzeitig ein Weinladen und im Prinzip eigentlich ein kleines Restaurant hinten und Bar vorne. Und das ist schon, also du musst schon stehen bleiben. Das ist im Prinzip eine Sammlung aus all den französischen Weinen, die wir gerne trinken. An einem Ort, zum guten Preis und verfügbar, im Gegensatz zu überall anders. Also da stehen so kleine Körbchen mit Garnevin um und um, da stehen Labé-Körbchen um und um, so all das, was du halt im Normalfall einfach suchen musst danach, das ist so, ah ja, das haben wir korbweise, such dann aus, viel Spaß. Und dann sitzt du halt drinnen.
Korbweise generell, korbweise. Sehr gut.
Das ist wirklich kein Scheiß, es ist in Körben. Teils, manchmal ist es in Kisten und manchmal ist es eingerahmt in Regale.
Oh.
Kommt ein bisschen drauf an, was du hast. Aber ich glaube, Garnevin geht so schnell weg, dass Einrahmen nichts bringt, deswegen steht der Korb dort.
Das ist schon wurscht. Sehr gut.
Und halt auch unterschiedliche Jahrgänge und so weiter. Das Au Crieur de Vin ist schon echt ein Ort, wo du ganz viel findest. Nicht nur Champagner. Champagner auch natürlich. Du findest da mehr Naturwein angelehnte Sachen, aber auch Klassiker. Also echt ein guter Mix. Nicht unendlich viel, aber halt nur die guten Sachen. Also kannst du machen.
Das
ne?
passt schon. Ja.
Absolut.
Ich brauche keine Weinkarte, die ein Buch ist und ewig lang, wenn da alles drin ist, sondern wenn da die guten Sachen gut zusammengefasst sind, dann reicht es auch, wenn das mal nur 10, 12 Seiten sind und geht schon.
Ja, so ist es. Und das Schöne an dem ganzen Ding ist, die Weinkarte ist der Shop. Das heißt, du gehst da rein, du suchst da was aus, wenn du Hilfe willst, dann reden sie mit dir und zwar intensiver. Also je nachdem, wie sehr du nerden willst, die Leute reden schon mit dir, gar kein Problem. Die lassen einmal leider an einem Tisch kurz sitzen, die eigentlich Service brauchen, weil Wein ist schon, Wein ist Top Priority, ja, und danach kommt dann alles andere. Und dann stehst du da drin und suchst irgendeine Flaschen aus. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Kork, was das Kork geht, war 10 Euro oder 15 Euro?
Also vom Shoppreis quasi.
Vom Shoppreis auf, ganz genau. Also nix.
Nix,
ja. Absolut gar nichts. Und dann sitzt du halt mit deinem kleinen Garnewar, der einfach die Hälften kostet von irgendwo in Österreich. Ja, das logisch. Ist schon sehr, sehr schön. Also vielleicht nicht die Hälften, vielleicht 2/3, aber ja, fair enough. Trotzdem. Ne? Und das ist halt alleine schon ein Konzept, das ich sehr gerne habe, weil da kannst du wirklich stöbern und stöbern ist schon echt cool. Und das Essen dort ist sehr, sehr ja, klassisch französisch, aber nicht überdrüber, sondern relativ basic, relativ Bauernstubenküche eigentlich. Schon gut das Ganze, aber jetzt nicht so, dass du nur wegen dem Essen hingehst,
ja,
sondern du gehst wegen dem Wein hin und dann kannst du aber durchaus dazu essen. Oder du kannst einfach sagen, du gehst, du machst Bar, du machst ein Charcuterie-Board, richtig geilen Käse haben sie im Übrigen. Mhm. Also ja, Charcuterie-Board ist halt, du kannst eigentlich auch 3 davon essen und dann hast du da oben das und so erledigt, passt da.
Ja. Und trinkst eine gute Flasche Wein und gut.
Genau. Ja. Und das ist schon gut. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen in Troyes.
Okay, das heißt, ihr wart aber 2 Nächte. Habt ihr dann ein zweites Mal auch noch gegessen oder seid ihr dann schon wieder
weitergefahren? Die erste Nacht, wo wir weitergefahren sind vom Irori, war so eine, wo ich am Abend nichts geplant gehabt habe.
Ja.
Ich habe tatsächlich irgendein Restaurant dann kurzfristig angefragt gehabt, aber von dem ich gar nichts zurückkriege. Das passiert manchmal, kann man nichts tun.
Ja, klar.
Und dann war es aber einfach so, dass wir uns gute Baguettes geholt haben.
Ja.
Fertig. Das ist halt das Schöne an einem Airbnb. Da machst du es halt einfach so.
Wurscht,
das ist halt, du musst halt einfach einen richtig guten Bäcker aussuchen und dann passt die Sache.
Ja, ja, aber das ist in Frankreich auch nicht so schön.
Nein, überhaupt nicht. Ja, und dann ist es weitergegangen und da haben wir dann nach Troyes schon unseren ersten Stopp und eigentlich den Grund, wieso wir Troyes ausgesucht haben dieses Mal, nämlich unseren ersten geschichtlichen Stopp eingelegt und zwar Guy Delon. Guy Delon für alle Geschichten-Nerds da draußen. Ihr merkt es dahin. Es ist schon so, dass ihr da wirklich einfach hinmerzt. Ganz kurze Erklärung dieses Konzepts. Es ist jetzt zwar abweichend von unserem normalen Content, aber Freunde, ja, das muss ich euch schon erzählen. Guy Delon ist eine Burg, die seit 1997 so gebaut wird, wie man im 13. Jahrhundert eine Burg gebaut hätte. Das ist ein Bauprojekt, das über 30 Jahre geht und es werden ausschließlich Methoden verwendet, wie im 12. bis 13. Jahrhundert.
Das ist kein Scheiß.
Und nichts davon ist in irgendeiner Form abgewandelt. Und das ist halt irre. Und du kannst diesem Bauprojekt zuschauen. Also das ist eine philippinisch inspirierte, weil da war irgendein König Philipp damals in Frankreich anscheinend. Ja, und deswegen ist es eine philippinisch inspirierte Burg, die da gebaut wird. Und dafür einen Ort zu finden, hat glaube ich mal 2 Jahre gedauert. Dann haben sie einen alten Steinbruch gefunden, wo sie dann tatsächlich die Steine alle selber ausgeschlagen haben. Den Lehm und das Mörtelzeug alles zusammengesucht haben, die Bäume selber gefällt haben, dann haben sie mal die ersten Hütten gebaut, dafür, dass der Schreiner dann zum Beispiel ein Dach über den Kopf gehabt hat. Alles, was du irgendwie machen musst, um in irgendeiner Form zu ermöglichen, dass du eine Burg bauen kannst, ist da rundum dumm. Das heißt, du hast einen Schreinermeister, du hast aber auch eine Bäckerei. Weil was sollen die Leute essen? Die müssen schon Brot essen. Du hast dementsprechend aber auch eine Mühle. Ja, dafür brauchst du einen Wasserlauf. Ja, der ist 600-700 Meter weg. Hat halt nicht anders, ist halt nicht anders gegangen. Kannst den Wasserlauf jetzt nicht verlegen. Also ist die Mühle da unten hinbaut. Du brauchst natürlich dafür, dass du das Ganze in irgendeiner Form bewegen kannst. Wegen. Du brauchst Pferde. Natürlich. Wie du es selber baut, dort direkt vor Ort. Was da für Wissen gesammelt ist, ist absolut irrsinnig. Und du kannst die Leute da halt vor Ort zuschauen dabei. Und das ist also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Nachdem dieses Bauprojekt jetzt fast 30 Jahre dauert, ursprünglich hätten sie ja vorgehabt, dass 2023 fertig werden.
Oh.
Wie bei jedem guten Bauprojekt geht es eh nicht ganz aus, aber anscheinend 2030 kann das wirklich funktionieren und die Burg ist ja schon irrsinnig weit.
Mhm.
Und du kannst da schon richtig reingehen, dir ganz viele Sachen anschauen. Ich glaube, die ersten 10 Jahre war sicher beeindruckend, aber jetzt ist es so richtig arg. Weil jetzt stehst du da drinnen und du hast einfach schon teilweise bemalte Deckengewölbe und so weiter.
Okay, cool.
Und ja, das sind natürlich nur Farben, die selber hergestellt worden sind.
Klar,
aus den Naturprodukten da draußen. Oder? Und dafür gibt es die Färberei. Und dafür gibt es Leute, die einfach nur Tuch weben und so weiter und so fort. Es ist so crazy, Leute.
Es ist wirklich
so irre.
Absurd.
Und diese Absurdität, das ist, glaube ich, schon was, wenn man in irgendeiner Form Geschichte interessiert ist, die man sich einmal geben muss. Das ist halt mitten im Nirgendwo, irgendwo zwischen eigentlich dem Chablis und der Loire, also Chablis und Sancerre, da in der Mitte liegt das eigentlich so ein bisschen. glaube ich zumindest.
Aber gut, das lässt sich ja grundsätzlich ganz gut.
Ja, ja, es lässt sich gut einbauen. Aber wir sind eben in Troyes gewesen, weil du fährst halt von Troyes eineinhalb Stunden oder sowas in Richtung nach Guidelon. Und damit wir dann möglichst viel Zeit haben, weil ich wusste, dass der Thomas dann nicht weg wollen wird.
Na klar, der will eigentlich mit, ob jetzt wohnen und mitarbeiten. Ja. Das ist
er hat auch mehrfach betont, wenn er ein französischer Lehrer war, dann war sein Sommer nur dort verbracht.
Ja, klar.
Ich glaube, irgendwann aber müssen wir ihn einfach dorthin schicken auf Praktikum oder sowas in Richtung. Ich glaube, das tat ihm schon sehr taugen.
War sicher nicht so schlecht.
genau, also wir sind dann einfach von Guidelon, großartige Erfahrung, nur so eine Stunde oder sowas in Richtung weitergefahren und waren dann schon in Sancerre, also in der Nähe von Sancerre, und sind damit schon in der Loire. Mhm. Also es dauert gar nicht so lange, bis man dann tatsächlich hinkommt. Man könnte natürlich auch sagen, man macht in Troyes jetzt nur eine Nacht Stopp oder sowas in der Richtung, dann fahren wir einfach direkt weiter, aber wir wollten Troyes einfach einen Tag lang haben für uns, so ein bisschen. Mhm. Plus, nachdem wir ja innerhalb von diesen zwei Ferienmonaten recht flexibel sind, ist es dann natürlich auch wurscht, ob du einen Tag länger oder weniger lang fährst.
Ja, klar.
Und dementsprechend nehmen wir ganz gerne mal irgendwo eine zweite Nacht dazu, wenn es Sinn macht. In der Nähe von Sancerre waren wir nur für eine Nacht. Da waren wir fix nochmal hin. Das ist Le Jardin de Marie. Das ist so ein kleines, es ist gar nicht mehr klein, das ist eher so ein Gutshof aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Den hat ein Sommelier aus Paris gemeinsam mit seiner Frau gekauft, weil er gesagt hat, scheiß auf Paris, ich will dieses depperte Leben nicht mehr haben. Und zwar der Boris und die Jessica. Und Boris und Jessica sind grundsätzlich einmal sehr gute Leute. Der Boris ist da durch sein Gutsanwesen gestapft mit so einer dicken Zigarre im Mund.
So, Bauch
so
ein
wenig raus. Ist aber richtig ein guter. Ne? Also sobald der merkt, dass du dich für Wein interessierst, Nerd-Status und Gemma.
Geil.
Wir sind zwei Stunden später weggefahren als geplant, weil er einfach reden wollte. Ne? Das war richtig super. Und wir natürlich auch reden wollten.
Das sicher.
Wir waren auf jeden Fall nur eine Nacht bei einer, wir würden sehr, sehr gerne beim nächsten Mal länger bleiben. Nicht nur, weil die zwei so super sind, sondern auch, weil dieser Gutshof so schön hergerichtet ist. Also das haben sie wirklich super, super schön hergerichtet. Sie haben, glaube ich, vier Zimmer mittlerweile. Das war am Anfang gar nicht so geplant. Am Anfang wollten sie einfach diesen Garten, der da rundherum war, wiederbeleben. So heißt eben auch dieses Hotel-Auberge eigentlich, also diese Herberge, nennen sie es. Der ist benannt nach der Marie. Der Marie hat einer das verkauft. Das war eine alte Frau, die hat einfach dieses ganze Ding irgendwann nicht mehr pflegen können. Also es ist ein Gutshof, der steht da in der Mitte. Dann ist so eine Scheune dabei. Die Scheune ist mittlerweile die Rösterei, Kaffeerösterei von Boris. Dementsprechend saugeilen Kaffee in Frankreich. Das kriegst du gar nicht so oft, aber ja, dort kriegst du das. Weil der Boris hat gesagt, nicht scheiß auf Wein. Wein mag er sehr, sehr gerne, aber ciao, ein bisschen Wein und hei, rösten.
Ja, steck.
Und jetzt ist das einer seiner Hauptjobs da quasi. Also er röstet da wirklich, und das ist sehr, sehr gescheit, finde ich. Er röstet Kaffeebohnen, sodass sie auch in den nicht so guten Kaffeeautomaten von den Franzosen halbwegs guten Kaffee machen. Ah. Also du hast einfach eine andere Röstung und so weiter. Wer hat gesagt, er hält das nicht aus, was für Scheiße da teilweise rauskommt.
Naja,
wirklich
kritisch.
Genau so, wie ich das jetzt sage. Und dementsprechend hat er sich dafür entschieden, dass er denen jetzt einmal hilft, die ganzen armen Habschis, und macht es wirklich gut. Er hat es vorgeführt dann. Natürlich hat er einen Siebträger daheim stehen. Aber er hat auch so ein normales Vollautomaten-Ding. Ja. Und diese Scheune ist nicht nur seine Rösterei, sondern auch ein kleines Café. Und man kann diesen Garten, der riesig ist rundum, also wirklich in alle Himmelsrichtungen verteilt, monströs groß. Das ist ja wirklich dann nur mehr begrenzt von anderen Feldern und Wäldern quasi. Also ein riesiges Anwesen. Den kannst du wirklich besuchen kommen. Und so ist irgendein Eintritt von was, 3, 5, 6 Euro oder sowas in Richtung. Und kannst du einen Kaffee trinken, kannst schlendern und so. Es waren ganz viele alte Ladies da, es war herrlich.
Ja,
und ich und der Thomas so zwischendrin auf der Terrasse zwischen die Schmetterlinge im Lavendel und dem guten Kaffee. Das war beste Leben.
Und essen kannst du da oder ist es wirklich nur so?
Das ist nur Kaffee. Das ist eigentlich nur Kaffee. Manchmal machen es Veranstaltungen am Abend, dann gibt es ja was zum Essen. Jessica und Boris hätten eigentlich auch Tipps für uns gehabt. Das Ding ist, wir haben da schon was reserviert gehabt an diesem Abend. Und zwar des Flacons. Das ist uns von, ich weiß nicht, wie viele Leute empfohlen worden, von vielen Leuten auf jeden Fall. Da müssen wir unbedingt hin, weil grandiose Weingarten, da kannst du Sachen trinken, die du normalerweise nicht trinkst. Und wenn schon in der Gegensatz, dann müsst du da hin. Und das war leider, es war nicht ein Reinfall, weil das Essen war super und die Location ist total schön. Aber es gibt halt keine Weinkarte mehr, leider. Also das Flacons ist nicht mehr das, was es vor ein, zwei Jahren einmal war. Wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass es einfach einen Teilbesitzerwechsel, nennen wir das jetzt einfach, gegeben hat. Und damit anscheinend einfach die gesamte Weinkarte und der ganze Weinkeller ausgezogen ist.
Schade.
Das heißt, der Koch ist geblieben, der Koch macht dann nach wie vor richtig gute Sachen. Also das war schon vom Essen her, war das super. Aber wenn ich da hinfahre mit dem Gedanken im Hinterkopf, ah, da gibt es jetzt eine richtig geile Flaschen. Und dann gibt es gar nichts. Das ist ein bisschen schwierig. Also wenn die Weinkarte dann auch so ein dünnes Zettel ist, wo halt was nicht, 15 Weine draufstehen. Ja.
Bitter.
War ein bisschen schade. Ja, genau.
Du hast ja auch gesagt, glaube ich, die ganzen Flaschen stehen da herum. Also das
du gehst rein, da. Genau, und dann lacht die so ein kleiner Gonon aus der Seite und du denkst da, du schaust schon gut aus. Und dann gehst du auf und sitzt dich hin und das Ambiente ist voll, voll schön. Also du sitzt da richtig gut da und dann fragst du nach der Weinkarte und dann kriegst du so einen Zettel und denkst dann, ach, das sind die offenen Weine und fragst nach der richtigen Weinkarte und dann wird da gesagt, das ist die Weinkarte und dann ist mir, glaube ich, mein Gesicht runtergefallen.
Na klar.
Das tut mir auch voll leid. Wir haben einen total lieben, jungen Kellner gehabt und der hat sich wirklich gedacht, oh shit, habe ich jetzt was Falsches gesagt? War ein bisschen schwierig. Aber wie schon gesagt, essenstechnisch war das super. Also ich habe einen richtig geilen Fisch gehabt. Ja? Und es war nicht so, als ob es jetzt ein mega schlechtes Erlebnis war. Es war einfach die komplett falsche Erwartung, mit der ich da hingegangen bin. Und wenn du das halt so hast, dann ist es immer suboptimal.
Ja, klar, du bist halt da schon gehypt und freust dich voll drauf. Und dann bist du halt einfach enttäuscht, auch wenn das Grunderlebnis super ist.
Ja.
Das kann halt auch gar nichts dafür. Aber du hast dann halt natürlich, das kann das gar nicht liefern, das kann das gar nicht wettmachen, weil du halt einfach mit einer anderen Erwartung hinkommst. Das ist ganz normal.
So ist es.
Okay, das heißt ein bisschen Enttäuschung.
Ein bisschen Enttäuschung. Also ich habe für die Gegend jetzt tatsächlich dann natürlich auch noch mehrere andere Tipps gekriegt, die ich vielleicht beim nächsten Mal dann testen kann. Aber ich glaube, ich werde beim nächsten Mal einfach 2 Monate vorher Jessica und Boris anrufen und sagen, hörst, wo muss ich jetzt hin? Was gibt es gerade Neues?
Gute Idee, ja.
Ja.
Und dann wirst du diesen Blogpost aktualisieren, um genau diese Tipps.
Natürlich, dann werde ich ja schauen, ob die Sachen, die ich jetzt schon gekriegt habe, sinnvoll sind oder nicht.
Sehr gut.
Was es sonst noch so gäbe, was Jessica und Boris sagen. Aber zu denen zwei voll fix wieder.
Sehr schön.
Ganz sicher.
Das klingt sehr, sehr richtig.
Tja.
Jetzt beginnen wir quasi so richtig mit der Loire.
Jetzt beginnen wir so richtig mit der Loire.
Jetzt musst du vielleicht einmal ein bisschen so erzählen, weil ich finde, man hat, wenn man an Loire denkt, jetzt gar nicht so viele Bilder im Kopf abseits
sagen,
der Schlösser. Ne?
Was hast du für ein Bild im Kopf von der Loire?
Du hast Fluss und Schloss. Und
ist auch ungefähr das.
Ja. Aber ich finde, man hat den Fokus auf Weinberge gar nicht so im Kopf.
Aber Weinberge gibt es viel, macht es euch keine Sorgen.
Wie ist denn das aufgebaut? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da durchfahre? Wie sind die Weinberge strukturiert? Wie schaut die ganze Landschaft aus?
Sehr flach das Ganze. Mhm. Also du bist da wirklich in Zentralfrankreich. Du hast sehr viel Wald tatsächlich, auch sehr viel ununterbrochenen Wald. Das würdest du vielleicht auch nicht so einschätzen. Nein. Aber du hast in der Mitte von Frankreich sehr, sehr viel ununterbrochene Waldstücke noch, weil einfach da keine Leute sind.
Mhm.
Und weil wahrscheinlich die Böden jetzt auch nicht perfekt sind, weil überall da, wo Weinbau ist, hast du gar nicht so geilen Ackerboden im Normalfall, deswegen steht da ja Wein. Und dementsprechend hast du halt sehr, sehr viel flach, sehr, sehr viel an diesem Tuffstein, das heißt diesen ganz, ganz weißen Stein, ähnlich wie das, was du in Champagne findest, aber weicher noch. Tuffiger, ich weiß es nicht, wie ich das erklären soll. So ein bisschen fast lehmiger noch. Und du hast die Loire, die da ja komplett unreguliert durchfließt. Ist ja komplett irre. In Österreich gab es das nicht.
Ja.
Und es ist umso schöner, dass es das dort gibt. Also da fahren wirklich, wenn, dann fahren so kleine Kanus und so ganz, ganz kleine Boote halt da durch. Aber das ist, kannst du keinen Handel betreiben auf der Loire. Also schon mit Floß aus dem 14. Jahrhundert oder so.
Ja, ich meine, du kannst mit der lustigen Burg Handel betreiben.
Genau. Wobei das Bachal das da vorbeirennt.
Ja,
das geht sich nicht aus. Da müssen wir sehr, sehr weit einen Karren ziehen mit einem Pferd. Naja, unregulierte Loire an sich ist ja natürlich schon einmal sehr, sehr schön einfach. Also optisch schaut das natürlich wahnsinnig cool aus, das gibt es bei uns so selten. Deswegen ist es zumindest für mich einfach nochmal auch von der Natur, die rund um ein dummes Jahr, sehr, sehr schön gewesen. Es kann auch sein, dass die Loire in anderen Gebieten reguliert ist. Ich kenne diese Gebiete nicht, ich kenne nur die unregulierte Loire, die ich sehr schön finde. Du hast die Loire, die so ein bisschen das Zentrum von dem ganzen Ding natürlich darstellt. Die geht so einmal rauf über Orléans, da waren wir übrigens nicht, das machen wir irgendwann einmal mit. Dann geht es runter Richtung Tours, das ist die nächste große Stadt und dann kommt Saumur und wir waren quasi bis Saumur. Wir sind nicht mehr weiter, also es gibt dann nur Angers und so weiter und Nantes, nur weiter drüben, wenn es dann Richtung Meer schon rausgeht. Aber das ist auch, glaube ich, nicht mehr Nantes, nicht mehr Loire, Angers ist, glaube ich, nur Loire. Auf jeden Fall hast du da Fluss als Mittelpunkt quasi. Du hast sanfte Hügel rundherum, aber nichts super Intensives. Du hast relativ viel Wald. Und die Weinberge stehen oft auf dieser abgebrochenen Klippe. Du hast oft abgebrochene Klippen mit so Tuffsteinen, wo die Höhlen eingebaut sind. Und obendrauf, hinten, fangen dann die Weinberge an. Das heißt, die stehen gar nicht Richtung Wasser runter. Mhm. Zumindest die Flecken, wo ich gesehen habe. Ich habe natürlich nicht alles gesehen, aber viele von den Flecken, die ich gesehen habe, da berührt sie quasi das Wasser gar nicht, so wie es jetzt, was weiß ich, an der Mosel kennst oder sowas in Richtung, oder auch an der Wachau, wo wirklich die Weinberge runterhängen zum Teil Richtung Wasser. Das ist da gar nicht so.
Also eher am Rücken dann hinten.
Eher am Rücken hinten runter, genau. Und alleine schon deshalb spannend. Natürlich diese Struktur des Bodens auch sehr, sehr interessant, und diese Höhlen, die sind natürlich, also diese Höhlen, diese Struktur dieses Gesteins, in die so viele Höhlen eingebaut worden sind, die sind natürlich schon sehr definierend für das, wie der Wein ausgebaut wird. Nämlich in diesen kleinen Höhlen. Nicht in irgendwelchen, also natürlich gibt es genug Weingüter, die irgendwelche großen fancy Hallen hingestellt haben, gar kein Ding.
Gibt's
aber überall. Wenn du an Weingüter fährst, hast du ganz, ganz oft zumindest einen Teil in so einem alten Keller drinnen, so ein Höhlengang-Tuffsteinkeller-Ding. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Das ist ein bisschen, hat es mich an die Champagne erinnert tatsächlich. Und du hast natürlich wie in Frankreich oft dann halt relativ große zusammenhängende Blöcke von Reben, wenn du das dann hinten runter hast. Aber ja, und natürlich Chenin und Cabernet Franc.
Ja, klar.
King and Queen there. Yes, kannst du aussuchen, was ist.
Was anderes gibt es eigentlich hier nicht.
Ne? Ja, nicht also, wirklich. Also, das
zumindest
so,
nicht ernstzunehmend.
Nein, wenn dann so ein bisschen zum Spaß.
So, ja,
Sauvignon hast du in Sancerre drüben.
Genau.
Aber zwischen Tour und Saumur hast ganz viel Chenin und Cabernet Franc eigentlich. Ja. Das ist so das. Und runter Richtung Chinon natürlich auch. Das ist ja Cabernet Franc Central da unten. Das ist schon richtig cool. Ja, und hat alles alte Strukturen. Alles natürlich sau alt. Ganz viel mittelalterliche Strukturen oder halt 15. 16. Jahrhundert. Ganz viel von den Schlössern, die du da hast. Und ja, die dominieren schon das Bild. Also das muss ich schon ehrlich sagen. Wir haben uns natürlich weit nicht alles angeschaut, weil sogar der Thomas irgendwann einmal übersättigt war. Und das musst du mal hinkriegen. Es ist nicht so leicht.
Geschichtelehrer mit Schlössern übersättigen ist schwieriger.
Irgendwann hat er gesagt, ich glaube, jetzt brauche ich heute gar keins. Und ich so, was? Und er so, na, jetzt haben wir so viel gesehen, das passt.
Also ist schon wirklich viel Schloss.
Super, super dicht, ja. Also wir haben uns natürlich auch so ein paar von den wichtigsten Sachen, sowas wie Chambord und so weiter angeschaut. Chambord ist natürlich, wir waren halt die Einzigen, die Idee gehabt haben, Chambord anzuschauen. Sagen wir einfach einmal so. Ich glaube, das ist cooler, wenn du das irgendwie im November machst, wo keine Leute sind. Weil das war schon sehr, sehr dicht. Aber es gibt also Sachen wie, was weiß ich, Villandrie, da fahren nicht alle hin. Das ist super, super schön, das ist kleiner. Das gehört jetzt irgendeinem spanischen Arzt, glaube ich, Zahnarzt oder so in Richtung. Zahnarzt,
okay. Was das ob das gut ist, weiß ich nicht.
Ja, ja, tatsächlich hat er das extrem schön hergerichtet und halt sehr, sehr gut entstanden. Also die ganze spanische Familie hat das extrem gut entstanden. Und das finanziert sie ja selber. Also du hast genug Besucher, aber das verteilt sich doch viel besser als jetzt zum Beispiel Chambord, wo du halt überall durch musst. Und Villandrie hat vor allem Gärten, die sind, da zieht sie die Socken aus, Alter. Da werde ich wirklich zu so einer Oma, die so Blumen fotografiert. Das ist herrlich. Nein, es ist so, so schön. Also wirklich schön hergerichtet da. Und dann gibt es natürlich noch Burgen, sowas wie in Chinon oder so. Ja, gibt sehr, sehr viel zu sehen. Das prägt schon auch das Landschaftsbild sehr stark.
Gibt es auch Essen und Wein, ist meine Frage.
Ja, natürlich gibt es auch Essen und Wein. Wir haben insgesamt 3 Stopps gemacht innerhalb von diesem intensiveren Loire-Zeitraum. Wir waren da insgesamt 7 Nächte, 3 Nächte in der Nähe von Tours, in der Domaine de la Tortinière. Das ist kein Weingut, auch wenn es eine Domaine ist. Und es ist einfach so ein kleines Schloss. Besser kann ich es nicht beschreiben.
War nicht schlecht.
War herrlich, mit einem Pool unten dran und einem Restaurant mittendrin. Welches wir dann natürlich auch genutzt haben an unserem ersten Tag dort. Und das war so die Zeit, wo ich dann meine Erkältung angefangen habe zum Spüren. Das war super optimal. Ouch. Ja, ganz genau. Deswegen haben wir da auch einmal zwischendurch einfach einen Pool-Tag eingelegt, weil ich gesagt habe, weiß ich nicht, ob gescheit ist, wenn ich da jetzt irgendwo an einem Schloss sitze und dann nicht mehr weitergehe.
Ja.
Dementsprechend einen Entspanntag. Aber ganz ehrlich, Pool mit Blick auf Schloss kannst du machen für einen Tag.
Ja,
ist wirklich kein Problem gewesen.
Das klingt nicht so falsch.
Nein. Und das Essen, also das Restaurant dort, Aurore, das ist auch offen und sehr beliebt bei Externen. Also das heißt, das ist kein Hotelrestaurant, sondern das ist einfach ein reguläres Restaurant, das da drinnen ist. Wo halt auch viel, gerade ödere Paare, Franzosen und so weiter dort waren. Das ist schon sehr fancy tatsächlich. Und am ersten Abend hat uns das eigentlich ertaugt. Da haben wir auch genau die richtigen Sachen bestellt gehabt, muss man dazu sagen. Und haben uns eine kleine Flasche, was war das, Antoine Saint-Zy, gegönnt. Also Weinkarte sehr lokal aufgebaut, da findet man sich durchaus ein paar Sachen, das hat schon passt.
Kann man schon mal trinken, ja.
War auch wirklich eine nice Flasche. Also es war zwar 22, aber Antoine so, sie sagt, Hitze kenne ich nicht. Ja. Macht es trotzdem geil.
Ja, es ist schon immer sehr schön.
Ja, ja.
Schön rustikal und wird so oft.
Hat mir sehr gut gefallen. War zur Ente richtig gut.
Das glaube ich.
Und an diesem ersten Abend hat uns das recht taugt. Da war ein super lieber Sommelier da, dem das recht gefallen hat, dass wir interessiert sind an die ganzen Sachen. Und du sitzt da halt und hast einen Blick über, du schaust so ein bisschen über die Ländereien hinweg und dann noch mehr Wald und dann im Hintergrund hast du irgendwo wieder einen Hügel, der aufgeht und dann hast du wieder eine kleine Burg irgendwo in der Ferne. Also du sitzt einfach so schön da. Das ist schon cool gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bin ich ein bisschen hin. Wir sagen am besten für morgen das Restaurant, das wir reserviert haben, ab, bevor wir das irgendwann morgen machen und da irgendwie das Scheiße sind zu denen, weil das will ich eigentlich nicht, dass ich irgendwas am Tag selber absage. Und wir fragen einfach, ob es morgen noch einen Platz für uns da haben, weil dann ist ja wurscht. Sind wir einfach da, ich werde sowieso nicht merken, weil ich bin sowieso ein bisschen müde und fertig. Gut, haben wir das gemacht. Zweiter Abend hätte nicht dort sein dürfen. Es war, da war nämlich, und ich weiß nicht, ob es irgendwie, keine Ahnung, der Wochentag war oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall waren da zwei Servicekräfte weniger. Und das war viel zu wenig.
Wie?
Und der Sommelier, also der Chef quasi, war weg.
Das wäre das,
voll. Und wäre das, und die Sachen, die wir bestellt haben an dem Tag, waren auch weit nicht so geil wie die Sachen, die wir gehabt haben am ersten Tag. Also am ersten Tag haben wir wirklich alles richtig gemacht mit den Bestellungen. Mhm. Und am zweiten Tag, gerade wenn irgendwas, was das ja, dann kommt es nicht on point außer.
Ja, das ist ganz schwierig.
Wäre das der erste Abend gewesen, wir hätten gesagt, wir fahren da sicher raus. Ja. Und wenn ich liege, fahren wir da weg.
Führt es mir weg.
Ja, genau. Und so war das halt super optimal, aber das Asparagus werden wir sicher irgendwann nochmal testen. Das ist von die Loire Lodge Valley, so ein neues Restaurantkonzept, müssen wir uns mal anschauen genauer. Aber es gibt da rundum nur einen ganzen Haufen mehr, schreibe ich alles auf natürlich. Also es gibt so eine kleine Liste von Sachen, die ich halt nicht geschafft habe, aber die ich auf der Liste habe, für wen ich das nächste Mal da geschafft, dementsprechend wird das natürlich alles eingebaut. Und dann war ich am Tag danach zum Glück wieder fresh, zumindest halbwegs. Plus ich habe einen Termin bei der Domain Oet gehabt, den habe ich schon machen müssen.
Naja,
das war schon sehr, sehr klar, dass ich das machen will.
Da musst du schon hin, ja.
Ja, genau. Und die Domain Oet ist groß genug, dass da wirklich konstant wer ist und nicht eine Winzerfamilie auf Urlaub fährt. Also das ist schon eine große Institution, die hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ist ja
irgendwer
so
ist dort. Genau. Ist trotzdem biodünn, also einer der Pioniere in der Region. Und die machen schon ordentlich im Wein. Die machen natürlich auch süße Sachen. Das heißt, das ist gar nichts für die.
Ja, richtig.
Aber wir haben durchaus Leute in unserem Freundeskreis, die gefeiert haben, dass sie da hingefahren sind.
Alter,
so geil. Aber sie machen auch.
Das ist ja der Klassiker.
Genau. Aber sie machen auch richtig gute trockene Sachen. Also da gibt es gerade Sachen, die man nicht, bei uns nicht so leicht kriegt, leider. Aber gerade Sachen, die halt einfach diesen tuffartigen Boden nochmal ein bisschen schöner ausarbeiten, der schon relativ viel Kalk da drinnen hat. Wo du schon so ein bisschen ein Messer schneidet und teilweise drinnen hast, hier hinten, das das Ganze verjüngt, sodass es insgesamt dann auch wieder wirklich Spaß macht.
Mhm.
Aber ansonsten, du musst ja bei Schänen immer aufpassen, dass du nicht brav wirst.
Nicht fett,
genau, das ist immer gefährlich und deswegen ist es manchmal einfach ein bisschen jahrgangsabhängig. Aber grundsätzlich natürlich stark, was die Domain Oet da abliefert. Das sind schon teilweise sehr coole Sachen. Auch im süßen Bereich, wenn einem das taugt, dann ist das ein absolutes Go-To.
Mhm.
Weil die machen das richtig gut natürlich. Das sind absolute Profis, die machen das schon seit Jahrzehnten.
Mhm.
Aber es gibt durchaus auch Sachen, die im trockenen Bereich sind, die wirklich Spaß machen. War cool dort, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat relativ tief verkosten können. Du kriegst halt dort keine große Tour oder sowas in Richtung. Aber wir haben ja gesagt, weißt du was, wir fahren
ja,
da aus.
Ja, halt mehr die klassische Verkostung.
Genau.
Ne?
Und du kannst ja, also du musst ja anmelden, ansonsten wirst du im Normalfall nicht für eine klassische Verkostung reingelassen.
Ja.
Das ist schon streng.
Ja.
Also es haben, das war lustig, es haben hinter uns dann mehrere Neuseeländer versucht reinzukommen. War nicht so möglich. Ich habe auch Französisch geschrieben, muss man sagen.
Ja.
Danke, ChatGPT.
So
warte, ich habe gar nicht mehr ChatGPT verwendet, irgendwas anderes. Ah, wurscht, auf jeden Fall das Ganze Französisch übersetzt, geschaut mit meinen sehr rudimentären Französischkenntnissen, ob das ja irgendwie halbwegs passen kann, dann gesendet und es hat tatsächlich passt. Also das hilft im Normalfall schon sehr bei der Kommunikation.
Sicher.
Und ich habe dann auf Französisch nachgefragt, ob es möglich ist, das Ganze auf Englisch zu machen und das war natürlich gar kein Problem.
Ja, dann ist kein Problem. Wenn du auf Englisch fragst, ob es das auf Englisch auch gibt, kriegst du nicht einmal eine Antwort.
So ist es.
Okay, das heißt, das war mal der erste Weingutsbesuch.
Das war Weingutsbesuch Nummer 1, genau, von 2 und der zweite kommt dann eher gleich noch. Und an dem Abend haben wir dann tatsächlich Tours angeschaut und Tours ist auch direkt an der Loire gelegen. Ist von der Stadt her, also ist eine richtige Furtgestadt. Richtige Furtgeszene. Okay. Das war überraschend tatsächlich.
Ja, wir haben die. Würde man jetzt nicht so einschätzen, finde ich. Vom,
aber das, ich glaube, es ist einfach, weil es die größte Stadt in dem Eck ist. Deswegen ist das halt. Irgendwo musst du Party machen. Das sonst, was das aber so ins Hingehen, die Leute. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Studentenstadt tatsächlich. Aber wir haben halt wirklich nur einen Spätnachmittag und Abend dort verbracht. Das heißt, so richtig guten Eindruck habe ich nicht. Wir sind halt viel spazieren gegangen da rundherum. In Tours waren wir dann auch im Bistro de Belcave und das war am Anfang ein bisschen dodgy, das habe ich auch mehrfach als Empfehlung gekriegt und ich bin dann reingegangen und habe mir gedacht, Interior fragwürdig und dann bin ich aber an ein paar gute Flaschen vorbeigegangen, die da gestanden sind und habe mir gedacht, okay, nein, wir sind schon daheim, das passt schon. Und dann sind wir hinten raus auf die Terrasse und haben uns da niedergelassen und dann habe ich die Weinkarten gekriegt und habe gewusst, okay, jetzt weiß ich, wieso das so oft empfohlen worden ist, da kannst du einfach richtig tief Burgund saufen. Richtig tief Ron, auch nördlicher, just saying. Und richtig, richtig tief alles, im Prinzip eigentlich alles, auch Loire natürlich. Champagne, auch einiges.
Aber das heißt, Loire gar nicht so im Fokus?
Puh, eigentlich. Also es war genug Romani Conti auf der Karte, dass ich gesagt hätte, es ist Loire war schon im Fokus, aber nicht nur.
Okay. Na gut.
Also so ungefähr, ne? Nämlich auch mit Jahrgangstiefe und so weiter. Also du gehst da hin, wenn du wirklich Flaschen aufreißen willst.
Yeah.
Du kannst aber auch kleinere Flaschen aufmachen. Also wir haben einfach einen sehr schönen Fashion Saint-Joseph von Gonon aufgemacht. 21 war das, das hat Pfiffen ohne Ende. Auch weil ich nicht bereit war, da jetzt Conti aufzureißen.
Ja, ja, logisch.
Oder irgendwas ganz, ganz Großes, wenn wir noch heimfahren haben müssen. Ne? Und das schaffe ich dann alleine auch nicht. Aber ich glaube, da gehen wirklich Leute hin, wenn sie groß, groß trinken wollen. Okay. An unserem schräg gegenüber Nachbartisch waren zwar Belgier, Fragezeichen, die einfach nach der Reihe aufgerissen haben, das war schon wild.
Das heißt, das ist preislich auch so orientiert, dass das dort machen wird.
Ja, hätte ich schon gesagt.
Okay.
Also, meine große Sachen kosten viel, eh klar, aber das war nicht absurd. Okay. Also das war in einem Preisbereich, wo ich sage, das kannst du schon machen. Weil halt Tours ist natürlich in einem Weingebiet, aber das ist jetzt nicht die erste Stadt, wo du hinfährst, klassischerweise. Ja, ich glaube, da kannst du auch wirklich, also wenn du mal tief in den Keller greifen willst, das kannst du schon machen.
Cool.
Ja, und Essen halt bodenständig, gut, hat alles passt, super.
Aber jetzt auch nicht der Fokus, ne?
Nein, wirklich nicht.
Ich glaube.
Tja, das gehört einfach so. Und dann ist es für uns wohin gegangen, wo tatsächlich Essen im Fokus war. Und zwar Fontainebleau, die Abbey, also das Kloster Fontainebleau. Das ist ja für mich, ich mag ja generell schöne, neu umgesetzte architektonische Konzepte bei alten Gebäuden sehr. Wenn das ordentlich gemacht ist, dann feiert ihr das. So ist es. Im Normalfall muss ich mich aufregen. Aber da, Alter, das war richtig, richtig gut. Also da hat es im Prinzip, ich weiß gar nicht, wer das übernommen hat, aber die Abbey Fontainebleau ist neu übernommen worden und ist komplett renoviert worden, restauriert worden auf schöne, ganz, ganz saubere, ganz, ganz cleane Art und Weise. Eine Weise, die auch am Kloster meiner Meinung nach gebührend ist. Also du hast dieses sehr zurückhaltende, sehr reduzierte überall in diesem Konzept und du hast bei so einem Kloster natürlich mehrere Gebäude dabei und so eine große Kirche natürlich auch mit dabei und so weiter. Die sind alle für Besucherinnen und Besucher restauriert worden und ein Teil vom Kloster, von den Klostertrakten ist aber auch zu einem Hotel umgewandelt worden und zu einem Restaurant. Und auch das mit sehr viel Feingefühl, sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr, sehr schön. Du hast dieses Asketische durchaus weiterhin, aber halt auf eine Art und Weise, dass du drinnen wohnen willst. Also das macht schon, es macht Sinn, dass das Ganze dann insgesamt vom Michelin ja ausgezeichnet worden ist und sonst was. Und wir sind jetzt nicht die großen Sterneesser, wenn wir irgendwie auf Urlaub fahren. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich muss zumindest zweimal Sterne essen gewesen, sonst war ich nicht erfahren, auf Urlaub.
Wie man
ja, ganz genau. Aber ich finde es halt spannend, ab und zu mal so einen kleinen Zechen einzuhalten und schauen, wie es denn dort jetzt funktioniert. Aber ganz oft ist es halt in Frankreich so, dass du einfach schon in regulären Restaurants und Bistros so geile Sachen kriegst, dass es nicht sein muss. Ne? Aber dort hat es sich tatsächlich ausgezahlt, einfach weil das so eine geile Sommerküche war. Also Fontainebleau hat einen Koch, der, ich glaube, irgendwann einmal hat er einen Bocuse d'Or geholt oder sowas in Richtung, einen relativ jungen Koch, der sich dort halt wirklich verwirklichen kann. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, also sie haben auch so einen grünen Michelin-Stern gekriegt natürlich für das ganze Konzept, aber es macht in dem Fall wirklich Sinn. Die haben dort vor Ort die ganzen Klostergärten wiederbelebt, bauen alles selber aus, irgendwie haben wollen, haben auch einen eigenen Händelsteuer, damit sie da ihre Hühnergerichte und so weiter machen können. Und die Sachen, die es zu überholen, also sowas wie Fisch und so weiter, was halt selber schwieriger geht, weil es dort jetzt irgendwie keine Fischerei gibt in Form, also im Bereich des Klosters. Da haben es dann sehr, sehr spezifische Leute und nur von denen holen sie sich das. Mhm. Und wenn es das nicht gibt, dann gibt es das nicht auf der Karte, Punkt. Und ganz viel auch Richtung, was ist ganz, ganz lokal, also auch sowas wie, was ist hier, so Schwammerl und so weiter, die wachsen ja, also das ist ja, Loire ist ja Schwammerl Central, ne, diese ganzen Tuffsteinhöhlen, was machen die? Natürlich grausartige Schwammerl, eh klar. So auch das mit da eingebaut. Das ja, genau. Geht. Aber nachdem wir im Sommer dort waren, das war so eine feine, leichte, sommerliche Küche. Das ist nicht dieses klassisch französische, das ganz gerne mal ein bisschen schwerer wird. Ja. Ne? Also du kannst ja, ich meine, ich bin ein großer Fan von Butter. Ne? Nichts gegen Butter, sicher, aber manchmal hast du sehr viel Butter. Ja. Und dann musst du dann mal wieder einen Tag Erholung haben und das war ein Tag Erholung. Und das war so super. Und auch da war wieder so ein Gericht, das jetzt sofort in mein Hirn kommt, wenn ich dran denke, wie das ganze Essen war. Auch wieder Tomate. Alter, das war so gut. Das ist halt, die Tomaten kommen von da hinten und dann geht es halt so 100 Meter um und dann ist es halt auf dem Teller quasi. Es ist so super.
Finde ich schon spannend, weil die französische Küche jetzt per se nicht so stark mit Tomaten verbindet.
Ja, nicht, aber also mehr an das können
sie. Viel mehr Italien und Spanien, finde ich, wenn du an Tomaten denkst. Aber ja, ist halt im Sommer ist das halt das Geilste. Das
absolut. Also das war sowas von spitzenmäßig. Und ansonsten sehr viel auf der zurückhaltenden, auf der feinen Klinge, auch nicht schwer in irgendeiner Art und Weise. Also auch den Fisch, den wir dort gehabt haben, das war minimal anbraten, also gerade so ein bisschen angekohlt quasi, ansonsten roh und einfach nur mit Kräuter, mit einem ganz einem kleinen bisschen Öl, glaube ich, war dabei, irgendein angesetztes Öl. Ganz zurückhaltend von dem Geschmack her. Aber dann so umwerfend, einfach weil das Gesamtbild so gut passt. Mhm. Und das einfach so viel Frische, so viel inhärente Frische hat, da brauchst du ja nichts anderes dazu. Mhm. Also wenn du das jetzt ertränkst unter irgendeinem Schaum oder sowas in Richtung, dann ja, wird das Schock Ganze halt, ja genau. Ja, aber also da heißt, würde ich auch sofort wieder hin.
Ja, das klingt natürlich auch sehr, sehr gut, aber das heißt, das ist dann schon so richtig Gängemenü oder wie
schaut das ist aus? Ganz klassisch Gängemenü, genau. Ja. Du kannst da irgendeinen Gang noch dazu holen, irgendeinen Schwammerlgang, den wir uns natürlich geholt haben, war super, würde ich wieder machen, toll. Sicher. War absolut Zusatzgänge top.
Zusatzgänge immer.
Ja, Zusatzgänge musst du schon nehmen. Und dann haben wir uns eine Flasche Ulysses Colin dazu bestellt, weil wenn schon dann schon, dann hat die Sache gepasst.
Kann man schon machen.
Und du sitzt da halt in so einem Kreuzgang und es schaut alles, ist alles super clean und super schön hergerichtet und so weiter und dann isst halt deine Sachen und das ist schon, das war schon ein Feeling. Das war herrlich. Ja. Das war richtig, richtig gut.
Loschen Ulysses Colin im Kreuzgang, das passt.
Ich habe auch gesagt.
Was zahlt man da insgesamt fürs Menü? Also in welcher Preisklasse liegen wir da?
War nicht arg. 120, 130 oder sowas in der Richtung. Und ich glaube, das extra Dingsel drauf hat dann halt nur mehr 20 gekostet. Das wird auch Michelin-Stern, genau.
Oh, das ist für einen Michelin-Stern.
Danke, Frankreich.
Wie viel Gänge sind das, Pi mal Daumen?
Oh, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Nein, es waren, glaube ich, 7 oder 8.
Aber dann sind die 120 Euro für Michelin-Stern mit 7 Gänge sehr, sehr günstig.
Also, ich habe ehrlich gesagt, also ich glaube, insgesamt waren es mit dem Extragang 150 oder sowas in der Richtung oder 160 vielleicht. Aber halt.
Ja, ist trotzdem noch immer sehr okay, weil wenn man sehr, schaut, sehr was man so für einen Michelin-Stern in Österreich, Deutschland fast noch schlimmer zahlt, dann tut das meistens schon mehr weh.
Ja, voll. Und wenn es so, also wie schon gesagt, Basismenü war wahrscheinlich 120, vielleicht 130.
Und Weinkarten auch richtig leibern?
Weinkarten nicht richtig leibern kalkuliert, aber Sterne leibern schon.
Okay,
also so, dass ich sage.
Von Sachen, so, die man findet, richtig leibern?
Sicher.
Okay, super.
Das, also da kannst du schon sehr, sehr viel trinken. Gar nicht so intensiv Jahrgangstief, aber einfach relativ breit gestreut. Mhm. Also schon so, dass sie wirklich jeder was finden kann quasi. Und dann im Frankreich-Bereich halt schon tief genug.
Ja.
Also, gibt schon diverse Sachen hier. Du kannst halt nicht, was weiß ich, Ulysses Colin Jahrgangstief für verschiedene Flaschen bestellen oder sowas in Richtung. Ja.
Fast.
Also. Aber Champagnerkarten war tatsächlich sehr, sehr gut dort. Und halt fair genug kalkuliert für Sternenniveau. Also cool. Natürlich ist es, du hast einen Stern da, das heißt, die Leute kommen schon damit ordentlich was zu sein, das heißt, du kalkulierst das halt einfach sicher. So. Ist halt einfach.
Du musst da so rechnen.
Genau. Ja, ist halt einfach part of the game da. Und dementsprechend haben wir gesagt, weißt du was, wir können einfach zum Ulysses Colin greifen, weil der ist eigentlich recht fair kalkuliert gewesen dafür. Ja. Passt. Super.
Ja, der ist eh selten fair kalkuliert, von dem her muss man das schon nehmen. Das
genau.
Ist halt schon wirklich
wenn du das schon gut kriegst und es ist ein Preis, wo es dich nicht regt, dann.
Der Hype ist schon zu Recht.
Ja, in dem Fall fast leider, weil du kriegst es leider, sehr selten, aber leider, es ist schon zu Recht, das Ding. Ja, also das war schon was ich auf jeden Fall wieder machen würde. Das ganze Rundum war super. Das Hotel war wieder sau billig. Es hat irgendwie 160 gekostet für eine Nacht. Mhm. Und das ist aber schön aber hergerichtet.
Direkt in dem Michelin-Sterne-Ding.
In diesem Michelin-Sterne-Ding, ganz genau.
Ah, schon gut.
Und es ist auch, also du hast wirklich Zimmer, die schön hergerichtet sind. Du hast teilweise sogar Gartenzimmer, die kosten da, glaube ich, 200 oder so, aber auch das vollkommen in Ordnung. Oder Familienzimmer, die 200 kosten. Mhm. Es sind auch nicht alle Leute, die im Hotel sind, wirklich essen. Im Fond auf Rot, weil du kannst halt auch diese ganze Abbey anschauen und so weiter. Also das sind durchaus Leute, die einfach nur aus kulturellem Interesse dort sind, gar nicht so aus kulinarischem. Aber es sind doch sehr viele Leute da, die einfach essen und dann schlafen.
Ja, sicher.
Ja, schön. Kann man auf jeden Fall machen.
Würdest du sagen, das war das Highlight so insgesamt?
Also kulinarisch war das auf jeden Fall eines der Highlights. Ein weiteres erzählt er gleich. Wir waren nämlich dann auch noch in Saumur als letzten Loire-Stopp quasi. Und in Saumur waren wir wieder 3 Nächte. Und da waren wir in einem Hotel, das schmeiße ich auf jeden Fall Fotos ein in meinem Blogpost. Comtesse de la Loire. Dieses Hotel war absolut großartig. Das war so richtig Belle Epoque-Flair durch und durch und durch. Geil. Aber es hat kein Abendessen oder kein Essensding irgendwie dabei gehabt, außer halt Frühstück. Frühstück natürlich geil, französisch, Baguette, geht schon wunderbar. natürlich auch Eigerichte und so weiter. Sie haben schon alles hergerichtet und dann braucht er auf so kleine Silbertablette. Das war schon richtig gut. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir da halt auch vor Ort irgendwie gegessen gehabt haben, habe ich im Vorhinein schon ein bisschen geschaut gehabt, was man rund um Sommer machen kann. Und das wäre ist mir auch öfter empfohlen worden und im Erwerwer war man natürlich dann auch essen und das war vielleicht das beste Lamm meines Lebens. Und zwar wieder relativ rustikal das Ganze, also das Lokal selber schaut jetzt irgendwie nicht aus, als würdest du da die allerbeste Küche deines Lebens drin kriegen und dann sitzt du aber rein und nimmst dir einen Karten in die Hand und denkst da, sind das Einkaufspreise? Das war so ein Erlebnis, wo ich mir wirklich gedacht habe, na gescheißen, das kannst du nicht wirklich als Preis da aufschreiben. So, so günstig kalkuliert. Nicht alles davon, aber viel, viel davon, wo ich mir dachte, was? Ja. Bist du das sicher? Und dann habe ich viel hin und her überlegt, was mir da jetzt bestellen soll. Mir war klar, eine Flasche wird es nicht mehr. Und dann bin ich am Schluss trotzdem bei La Lune hängen geblieben. Und das war genau die richtige Entscheidung. Bei 21. Das war schon sehr, sehr gut. Das hat auch genug Geschmackes gehabt, das gegen das Lamm gut anhalten kann.
Geschmackes hat das immer. Ja. Die Frage ist nur, hat es in dem Jahr auch genug Säure?
Es hat in 21 hatte es auf jeden Fall genug Säure und das war, glaube ich, der große Vorteil dran. Und das hat man irgendwie, was, 45 kostet oder sowas in der Richtung. Also wirklich. Au. Oder halt, entweder das war 45 oder das war 54 oder so, aber so oder
das
so.
Das ist wurscht, ja.
So halt, das ist einfach, ja, und so war der Rest, also viel von dem Rest auch kalkuliert. Ne? Das ist schon sehr, 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 sehr freundlich. Schön, ja. Und auch das Essen dort, also wie schon gesagt, Alter, dieses Lamm, das war halt wirklich von der Fleischqualität her richtig geil, weil recht viel haben sie nicht damit gemacht, außer es hat geil geschmort, fertig. Also ich meine, was das, ja, groß, richtig, richtig schön. Und auch was vorher gekommen ist und was nachher gekommen ist, immer so ein bisschen einen kreativen Tick dabei, aber nicht zu, nicht so, dass du sagst, jetzt machst du es hin, weil es war eigentlich geil, aber irgendwo hast du dann halt die Basis weg. Nein. Immer genau richtig, also das war absolut spitzenmäßig. Das ist, glaube ich, so 20 Minuten außerhalb von Saumur gewesen. Das war total super.
Aber es ist à la carte?
Es ist à la carte, genau. Da ist nichts Menü, das ist einfach gemütlich. Auch vorher schöner Gastgarten hinten dran, wo du ein bisschen unter Lichterketten sitzt, sehr, sehr süß. Das würde ich auf jeden Fall auch wieder machen. Und auch, wie schon gesagt, dieses Lamm war wirklich auch eins meiner Erlebnisse auf dieser Frankreich-Reise.
Das klingt natürlich auch sehr, sehr gut.
Ja, das war schon richtig super.
Mit dieser Weinkarte.
Ja, Alter. Ich habe echt überlegt, ob es sich nicht mehr ausgeht, dass wir hinfahren. Aber es ist ja leider einfach nicht mehr ausgegangen, weil der Rest war schon irgendwie verplant von unseren Tagen. Während wir in Saumur waren, waren wir auch beim Thierry Germain.
Das war unser zweiter
Weingutsbesuch. Das war natürlich auch absolut großartig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Weil der Thierry, also von Domaine Rocheneuf, dieser Mann brennt und lebt halt nur für Wein. Ausschließlich. Und
so schmecken auch die Weine.
Ja, genau.
Schon und immer sehr, sehr, sehr gut.
Aber was der Aussatzart hat. Also da habe ich natürlich auch Französisch hingeschrieben und seine Frau hat mir Französisch zurückgeschrieben. Und ich habe gesagt, schau, also Französisch hören geht, gerade im Weinbereich geht, weil einfach viele Wörter, die du nutzt ohnehin, sind du kennst, genau. Aber Konversationen führen kann ich nicht ganz, ne? Also die Basics ja, alles andere nicht. Und sie ist sogar kein Problem, der Thierry kann ungefähr so gut Englisch, wie du Französisch kannst.
Oh je.
Irgendwie macht sie das schon. Und er hat sich dann, also das ist dann eh super gegangen, aber wir waren insgesamt, also wir waren eine kleine Gruppe, es waren zwei Jungwinzer aus der Champagne mit dabei bei uns und dann noch zwei Mädels aus, ich glaube, Milano oder sowas in der Richtung, die im Weinbereich arbeiten. Und am Schluss war es dann so, auf welcher Sprache machen wir das ganze Ding jetzt? Und der Thierry so, ich kann auf Französisch viel mehr erzählen, wenn ich es auf Englisch mache, ist die ganze Verkrustung viel kürzer. Und wir so, mach's auf Französisch. Let's go. Und wir haben dann halt, das war das Praktische, wir haben dann halt, wenn sie irgendwas wirklich nicht ausgegangen ist für mich, habe ich halt nachfragen können bei den französischen Boys, also bei den Champagne Boys, weil die haben super Englisch gesprochen.
Okay.
Und so ist sie das, die 2-3 Mal, wo ich wirklich gesagt habe, so, keine Ahnung, von was er jetzt redet, was war das jetzt? Mhm. Sie super ausgegangen und ansonsten ein bisschen was weißt du über diesen Menschen und dann kannst du das alles dir wirklich vorstellen.
Ja, das kannst du halbwegs zusammenbasteln.
Genau. Plus, diese Verkostung war irre. Wir sind da in so einem kleinen Tuffsteinkeller unten gestanden, ganz hinten. Da gehst 15 Mal links, 15 Mal rechts, findest nie wieder selber außer, keine Chance. Und dann ist da unten so ein kleines Verkostungsdingsel aufgebaut, also einfach so ein Fassel, das halt gerade steht. Auf der Mitte dann halt 50 Weine oder sowas in der Richtung. Vielleicht dann nur 30, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall unendlich absolut, viele offene Flaschen, absurd viele offene Flaschen. Und ich so, okay, passt, jetzt sagt uns wahrscheinlich die 3, 4, die vorne stehen, die frisch sind. Nein, wir sind da unten 2,5 Stunden gewesen, wir haben 15, 20 Weine verkostet. Okay. Immer so, aber jetzt habe ich noch einen aus 2007, jetzt habe ich da noch was aus 2002, jetzt habe ich da noch was, das ist von einem Freund von mir, das ist ein Süßwein aus 97. Let's go, let's go, let's go. Und das war halt schon herrlich. Also dieser Mann brennt für das Ganze und lebt für das Ganze und ist natürlich Biodynamie OG, ist natürlich ein Sternemann, ist natürlich ein Mondphasenmann, durch und durch, aber der macht schon richtig gut, das zeigt er
das. Auch nicht geil.
Was soll ich sagen? Richtig, richtig schön. Also auch, was ich da an alten Pied de Terre gekostet habe, was ich da an Shannon verkostet habe, auch 2021er super Jahrgang gewesen für seine Shannons natürlich, also super Freshness dabei. Und den hat er selber leider nicht mehr gehabt. Also wir haben uns natürlich ein kleines Paket mitgenommen mit ein paar aktuellen Jahrgangssachen. Genau, kannst du halt einmal so ein 6er-Kartönchen mitnehmen. Aber was er nicht mehr gehabt hat, war 2021. Aber er hat mich dann zu einer richtig guten Adresse in Saumur geschickt. Das ist eh so der Weinladen in Saumur. Das hat eine Bar dabei. Den Namen von dem wunderbaren Weingeschäft schreibe ich natürlich in den Blogpost rein. Die haben tatsächlich noch alte Jahrgänge gehabt. Das war generell ein Geschäft. Also das war ein Weinhandel mit Leuten, die ganz genau gewusst haben, was sie tun. Auch da hätte man eigentlich wieder richtig viel mitnehmen können wollen. Ich habe mir nur gedacht, ich muss noch aufs Burgund warten. Ich hätte nicht aufs Burgund warten sollen. Hätte ich nicht. Ich hätte einfach dort richtig einrahmen müssen. Das war, so habe ich halt nur, was nicht, 3 Flaschen oder so mitgenommen dort. Wie? Unter anderem eben einmal alt. Und was
habe ich noch mitgenommen? Aber das ist der Auto, du musst mehr Flaschen mitnehmen.
Ja, ich weiß ja, aber ich kann nicht mehr als diese Flaschen. Also ich kann nicht mehr als jetzt irgendwie 2, 3 Kartons oder sowas in Richtung mitnehmen. Ansonsten irgendwann wären wir wahnsinnig. Ne?
Auch wahr.
Ja, und das ist, also wenn es mehr als 12 Flaschen wären, dann wird es gefährlich langsam, aber sicher. Das will ich dann doch irgendwie vermeiden. Aber ja, so haben wir halt ein paar Sachen dort mitgenommen, aber das ist eine richtig tolle Adresse. Die haben auch ganz viel offen in der Bar und so. Das ist richtig cool, direkt in Saumur. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, da hinzuschauen, wenn man schon dort ist. Ansonsten haben wir in Saumur noch mehr ein Essenserlebnis gehabt. Das war L'Essentiel. Das war vom Essen her gut, aber nicht herausragend. Und die Weinkarte war irgendwas und der Sommelier war hinig.
Okay.
Was gut zusammenpasst hat dann am Schluss, dementsprechend würde das...
Klingt zumindest balanciert.
Ja, das hat schon alles gut zusammenpasst. Du sitzt da recht gut da, aber es ist halt nicht optimal, insgesamt gewesen.
Schade.
Ja, also da hätte ich eigentlich nur mehr ins Revier fahren können. Das hätte uns besser gefallen.
Ja, ich vertan die Chance.
Was soll man tun?
Es ist immer schwierig, dass man dann sagt, man fährt dort. Zweimal wirklich bewusst hin.
Ja, aber manchmal müsstest du das eigentlich machen. Nee, ne? Tja. Und dann heimgefahren sind wir natürlich übers Burgund. Da waren wir auch nur 2 Nächte, aber das beim nächsten Mal wird es ausgedehnt und zwar genau da, wo wir waren. Wir waren in der Maison de Pommard und das war sau schön. Das ist so, also Pommard ist ja winzig, das ist ein kleines Dörfchen, da ist ja nichts. Da ist der Kirchen in der Mitte und dann hast du halt 3, 4 Winzer rundherum und dann bist du wieder draußen aus dem Dörfchen. Sie bauen jetzt zwar ein zweites großes Hotel dahin, aber ja, wird auch nicht mehr sonst rundherum sein. Aber du bist halt 6 Autominuten oder halt 40 Gehminuten von Bonn entfernt. Dementsprechend bist du gleich ums Eck von Bonn.
Ah ja, das ist natürlich praktisch. Ja, und trotzdem musst du nicht in Bonn schlafen, sondern bist trotzdem
belastet. Richtig. Außerhalb. Und ich habe halt das Hotel so sympathisch gefunden. Habe mir gedacht, also online hat es einfach extrem gut ausgeschaut. Und ich habe mir gedacht, okay, passt. Das möchte ich mir eigentlich anschauen. Und das war herrlich. Also das war vielleicht das beste Hotel. Das war schwierig, weil es waren sehr viele gute Hotels.
Es hat schon alles richtig gelungen.
Aber das war das Richtigste, trotzdem das Richtigste, weil das war ein altes, umgebautes Haus im Herzen von Pommard. Hinten aus sich kleiner Pool einbaut, sodass du da ein paar Längen hin und her dümpeln. Also schwimmen kannst du schon, aber 2 Züge, vielleicht 3.
Ja.
Aber halt so, dass du dich erfrischen kannst. Und das war super wichtig, weil wir haben 38 Grad gehabt am zweiten Tag in Pommard. Ja, das war die Hitzewelle im Burgund, die wir da mitgemacht haben. Aber du gehst da rein, es ist alles perfekt hergerichtet. Du kannst dort Weine trinken. ohne irgendein Problem. Sie wollen nicht, dass du deine eigenen Weine vortrinkst, weil sie haben die geilste Weinkarten überhaupt. Auch da hätte man wieder einen Haufen Ulysses-Colleur trinken können.
Oh.
Das war wahrscheinlich der bestkalkulierteste Ulysses-Colleur, den ich gesehen habe in meinem ganzen Leben. Aber wir haben dann gesagt, wir nehmen lieber was, was wir sowieso nie wieder kriegen. Und dementsprechend sind wir halt auf Chablis gereift gegangen. War großartig, war richtig super.
Da habt ihr Ravenau getrunken, war das, oder?
Ja, genau. Und das war halt sehr schön. Da gibt es halt auf dieser wunderbaren Weinkarte einiges. Das ist schon auch wirklich von Weinmenschen da hergestellt. Und das hat schon richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also da würde ich sofort wieder hinfahren. Man kann am Abend bei einer essen und snacken. Das haben wir am ersten Abend gemacht. Dann am zweiten Abend waren wir dann in Bonn direkt bei Le Mans Fou. Und auch das ist so klassisch, wie du im Burgund essen gewusst. Cave du Madeleine. Haben natürlich alle geschrieben, muss ich hin, muss ich beim nächsten Mal machen. Da hat einfach das Reservieren nicht funktioniert. Das dürfte anscheinend vielen Menschen so gehen. Wir hätten wahrscheinlich einfach hinfahren sollen, vielleicht hätten sie es eh gehabt, aber es hat sich einfach nie wer gemeldet.
Ja, okay. Das heißt, du hast E-Mail hingeschrieben und es ist nie was gekommen.
Ja, ganz genau. Ja. Und dementsprechend sind wir bei Mofu gewesen und das war auch super. Und in Bonn gibt es tatsächlich sehr, sehr viel zu essen und zu tun. Und da fahren wir auf jeden Fall nochmal hin. Und es ist historisch sehr, sehr spannend. Ne? Ja, das war eigentlich ein optimaler Abschluss. Es war recht heiß, aber es war dann trotzdem sehr, sehr schön insgesamt. Würde ich wieder machen, ich sag's dir.
Sehr, großartig. Sehr schön. Also sowohl das ganze Loire-Thema als auch grundsätzlich die Reiseplanung mit zuerst so kurz einmal Irori mitnehmen, ein bisschen Champagne, dann wirklich Loire-Vollgas und alles machen und dann zurück übers Burgund. Ist natürlich viel in 14 Tagen, viel unterschiedliche Regionen auch.
Ja.
Aber ist natürlich schon geil. Also viel Abwechslung dabei, ist schon cool.
Genau, es wird da sowieso nicht fad und du kannst trotzdem einmal zwischendurch, wie wir es eben gemacht haben, einen Tag ein bisschen mehr Ruhe geben oder einfach nur durch Saumur spazieren und den Samstagsmarkt wieder mitnehmen, weil was glaubst du, haben wir gemacht, natürlich das.
Eh klar, das musst du schon machen. Das heißt aber, Burgund muss nochmal...
Burgund wird in sehr viel mehr Tiefe gemacht werden, weil das hat uns überraschend gut gefallen.
Ja.
Ich habe nicht wirklich gewusst, was ich erwarten soll. Ich habe mir gedacht, mal schauen.
Ich habe auch nicht viel Erwartung testen. Irgendwie am Burgund, so generell im Kopf.
Ja,
so.
War geil.
Also die Weine sind natürlich geil und bla bla und das ist grundsätzlich gehypt, aber ob das dann vor Ort auch so geil ist, ist immer so, weiß ich nicht.
Ich habe Bonn tatsächlich sehr sympathisch gefunden.
Cool.
Kann man wirklich machen.
Das heißt, man kann einfach auch Bonn machen direkt und dann ein bisschen rausfahren zu den Freunden da.
Genau, also wenn du Plätze bei Freunden kriegst natürlich, aber du kannst einfach ganz viel gut essen gehen. Das ist absolut kein Ding.
Sehr schön.
Yes.
Ja, geil. Ja, vielen Dank für diese sehr schöne Zusammenfassung dieser Reise. Jetzt bin ich natürlich extrem neidisch, weil ich das jetzt auch machen möchte. Logisch, wie jeder, der dazuhört, glaube ich. Das ist halt einfach, klingt schon alles sehr, sehr, sehr richtig. Ich bin auch sehr gespannt auf den Blogpost natürlich, wo ich mir dann die ganzen Namen, die ich jetzt zwar gehört habe, aber in meinem Hirn natürlich nicht mehr sinnvoll merken kann, weil ich nicht weiß, wie man es wirklich schreibt. So, ich habe es jetzt ausgesprochen gehört, aber ich muss natürlich nochmal geschrieben sehen und mir dann alle möglichen Sachen markieren und speichern und dann die nächste Reise planen.
Yes.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Weinvorschläge und Feedback von euch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn sie uns sagt, wo wir eigentlich unbedingt einmal eine Fokusfolge machen sollten, welche Regionen wir unbedingt einmal anschauen sollten. Weil auch das kann man natürlich gerne mal machen. Muss nur die Zeit mitspielen ein bisschen. Wenn ihr uns was schicken wollt, immer an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Am besten nicht an uns beide gleichzeitig. Wenn ihr uns Regionen schicken wollt, könnt ihr es auch an uns beide schicken. Dann können wir auch gemeinsam hinfahren, je nachdem, schauen wir mal, wie es sich ausgeht und wie viel historisches Wissen da im Hintergrund da ist, dass wir den Thomas mitnehmen müssen oder nicht. Was uns auch immer gefreut ist natürlich, wenn ihr uns bewertet. Auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr das machen. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at kriegt ihr immer eine Zusammenfassung der jeweiligen Episode. Natürlich auch einen Blogpost zu dieser Folge mit allen Infos und allen Tipps. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.